Message hold. Aber ich glaube, man müsste uns ganz gut verstehen.
Ja, mit dem Wasser. Das sollte passen, ne?
Das ist richtig romantisch. Ja. Also. Hallo, Christoph.
Hi, Thomas.
Ich mache selten Interviews, deshalb ist es auch eine ungewöhnliche Situation für mich. Du bist Christoph.
Ich bin Christoph, ja, hi.
Was machst du so? Was machst du in meinem Podcast?
Ja, ich glaube, Thomas, du hast mich eingeladen, weil ich ein interessantes Leben führe. Ich bin einerseits bekannt als Steuerexperte und helfe Leuten dabei, freier zu leben. Nicht nur Deutschen, sondern eigentlich weltweit, indem ich sie in die richtigen Länder bringe, sowohl für die Firmengründung, Auswandern, neue Staatsbürgerschaften, quasi alles, was man irgendwie international machen kann. Ich spreche von der Flaggentheorie.
Okay, was ist die Flaggentheorie?
Die Flaggentheorie kann man sich so vorstellen, es ist quasi Gesetzesarbitrage. Ja, wir nutzen quasi die Länder aus, jedes Land ist souverän, hat seine eigenen Gesetze. Und warum sollten wir alles in einem Land haben, zum Beispiel ein Bankkonto, Versicherungen und so weiter in Deutschland, wenn wir es irgendwie auch woanders auf der Welt machen können? Okay, das Motto ist, geh dorthin, wo du am besten behandelt wirst.
Okay, ich glaube, für Einsteiger ist es nochmal ganz schön kompliziert. Also, du bist jemand, der reist die ganze Zeit um die Welt, ne?
Genau, das mache ich eher aus eigenem Interesse, aus Privatvergnügen. Das muss man nicht machen, das fragen sich auch viele, wenn sie meinen Lebensstil sehen, muss ich genauso schnell reisen wie der? Nein, das musst du nicht. Es würde ausreichen, eigentlich 2-3 Orte zu haben im Jahr und dort ein paar Monate zu leben und dann weiterzuziehen. Aber ich mache das natürlich, um die Welt möglichst schnell gut kennenzulernen und so ein bisschen Möglichkeiten vor Ort auszukundschaften.
Aber hast du ein bestimmtes Ziel? Anzahl Länder, irgendwie sowas?
Ja, ich habe mir damals vor 7 Jahren gesagt, ich möchte alle Länder der Welt, alle UN-Mitgliedstaaten sehen, bis ich 35 bin. Das habe ich allerdings nach unten korrigiert. Das heißt, ich bin schon in einem Jahr von heute fertig, dann bin ich 30. UN-Mitgliedstaaten sind 193. Das heißt, eigentlich geht es mir aber um die wirklich autonomen Länder, souveränen Länder, das sind 266. Das werde ich dann danach noch weiter fortsetzen.
Also unter 30 hast du schon 196 Länder gesehen?
Mit 30 werde ich alle 193 UN-Mitgliedstaaten besucht haben.
Wie lange bist du im Schnitt so in so einem Land?
Das kommt aufs Land an. Wenn es jetzt ein kleiner afrikanischer Staat und eine Karibikinsel ist, dann oft nur 1-2 Tage, was dann teilweise schon ausreicht, um diese Insel zu sehen. Hm. In größeren Ländern durchaus auch einen Monat oder länger.
Okay. Ich glaube, für viele Menschen ist das unglaublich, so ein Leben zu führen. Hast du sowas wie eine Heimat oder ein Heimatgefühl?
Ich habe schon noch relativ großen Bezug zu meiner Heimatstadt in Deutschland. Ich komme aus Herford in Ostwestfalen. Da ist ein gewisser Lokalpatriotismus gegeben, ja.
Du hast einen Lokalpatriotismus. Du reist in 193 Ländern und bist Lokalpatriot für Herford.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Herford sollte sich abspalten vom Rest von Deutschland. Sonst habe ich natürlich einfach meine Orte, wo viele Freunde von mir leben, wo ich auch öfters bin, teilweise 2-3 Mal im Jahr dann bin für ein paar Tage, um dann den Kontakt nicht zu verlieren. Zum Beispiel Medellin in Kolumbien oder Panama City oder Tiflis in Georgien oder Philippinen, auf der Welt verteilt halt.
Also das wäre gleich der nächste Punkt, weil Heimat ist ja nicht nur der Ort, wo du bist, sondern auch so die sozialen Beziehungen, Bindungen oder so, ne?
Ja, genau.
Freunde hat, wäre so ein Scheiß.
Ja, genau. So ja, hat man schon. Ja, also gerade ich habe meine Freundschaft, meine sozialen Beziehungen haben sich verzehnfacht, würde ich sagen, nach Ende des Studiums, seit ich diesen Lebensstil
führe. Aber würdest du sagen, echte Freunde?
Ja, ja, sowohl nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität.
Ich war jetzt letztes Jahr mal so in Chiang Mai und da war ich in einem Abend in der Bar. Ich hatte 6 oder 7 wunderbare Gespräche mit Leuten, wo ich sage, interessant, die eine kommt von dem Meditationsretreat, die nächste hat das gemacht. Manchmal tauscht du noch einen Facebook-Kontakt aus, aber eine echte Bindung entsteht ja nicht, weil du siehst die Leute. Wenn du jetzt 193 Länder bereits, siehst du sie in 5 Jahren mal wieder?
Nee, das kommt ja auf dich an. Und gerade weil ich eben so ein bisschen die Anlaufpunkte habe und auch ja, selber Konferenzen, Seminare veranstalte. Und ich mache einmal im Jahr meine Geburtstagskonferenz in Wien.
Die Heureka.
Wo ich so ein bisschen die Heureka, okay, wo ich alle Leute sammle. Einladung auch an dich dieses Jahr, mein 30. Geburtstag. Und viele recht enge Freunde von mir, die sehe ich halt auch mehrmals im Jahr und reise dann ein paar Wochen mit denen. Und das klappt relativ gut.
Du reist nicht immer nur alleine.
Ich reise nicht nur alleine. Ich muss alleine reisen oder ich brauche es allein zu reisen, einfach um ein bisschen Arbeit zu tun. So circa 1/3 des Jahres, aber 2/3 des Jahres bin ich mit anderen Leuten
unterwegs. Du arbeitest noch?
Ja, ich arbeite tatsächlich noch. Was normalerweise, mein Tagesgeschäft dauert so 1 Stunde, 2 Stunden plus 2 Stunden, Beratung.
Okay.
Beratung mache ich so 5 die Woche. Aber wenn ich jetzt neue Inhalte entwerfen möchte, neue Produkte aufnehmen möchte, dann brauche ich halt ein bisschen länger. Und dafür ist die Zeit ganz nett, wenn man alleine reist und dann abends halt auch mal 8 Stunden arbeiten kann, statt sich mit Diplomatiker zu betrinken.
Das ist ja heute. Wir haben den Diplomatiker das erste Mal in Estland zusammengetrunken, deshalb ist er heute hier. Aber was ist deine Arbeit eigentlich? Das heißt, du erstellst irgendwelche Online-Produkte oder schreibst Artikel, recherchierst wahrscheinlich sehr viel.
Ja, ich habe natürlich einfach diesen Startnuss-Blog seit 5 Jahren. Da steht schon sehr viel Content drauf. Ja. Startnuss.ch. Mittlerweile in 4 Sprachen, auch in Englisch, Spanisch und Französisch.
Okay.
Das mache ich mit Partnern zusammen teilweise. Die habe ich auch ausgebildet, dass sie quasi Beratungen in der Landessprache durchführen können. Mhm. Und weil es einfach schon so viele Inhalte gibt und auch so viele Produkte zum Verkauf, kann ich mich so ein bisschen natürlich zurücklehnen. Und das Alltagsgeschäft besteht eigentlich nur darin, E-Mails zu beantworten, so ein bisschen für den Fortbetrieb zu sorgen, hin und wieder mal einen neuen Artikel schreiben.
Machst du noch persönlich alles?
Das mache ich alles persönlich. Das kann man relativ schwierig outsourcen, zumindest nicht in der Qualität, die ich mir wünsche. Und dann kann ich es auch gleich alleine schreiben.
Wie kam es dazu, dass du solche Produkte gemacht hast?
Ja, ich sag mal, die Story, warum ich das Ganze mache, ist ein bisschen länger. Ich habe damals Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert.
Das klingt nach voller Spießerscheiße.
Ja, ja, ich wollte bei der EU arbeiten, weil da ist man ja auch steuerfrei.
Du wolltest mal Spießer werden im Steuerfrei. Also ja, Steuern zieht sich durch dein ganzes Leben, dieses Thema.
Ja, ja, das war nicht unbedingt der Grund. Aber ich habe dann Politikwissenschaften studiert und im ersten Semester bin ich mehr oder weniger zufällig über einen kommunistischen Professor auf, sag ich mal, die falschen Bücher gestoßen, die mich dann zu einem libertären Anarchokapitalisten gemacht haben.
Was waren das für falsche Bücher und was ist ein libertärer Anarchokapitalist?
Ja, also das eine Buch, was ich lesen musste, um dann quasi eine Präsentation drüber zu machen, das hieß Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek, kann man sehr empfehlen. Und das hat mich begeistert, weil das einfach Ideen waren, über die ich nie in meinem Leben gehört habe, die eigentlich auch an der Universität nicht gelehrt werden, schon gar nicht in der Schule. Weil
du gerne Knecht werden wolltest.
Genau, ich wollte nicht unbedingt Knecht werden, das hat mich einfach begeistert. Ich war schon immer sehr freiheitsliebend, aber es musste quasi nach meiner Pubertät erst noch hervorbrechen. Und habe mich dann viel in diesem Bereich in Deutschland engagiert, war in vielen Hochschulgruppen aktiv, hatte meine eigene Hochschulgruppe, die Universität, also das Studentenparlament hat dreimal versucht, die zu verbieten, weil es denen nicht gefallen hat, was sie gemacht haben. Und das hat mich sehr geprägt, diese Zeit. Und ich habe halt viel gelesen und auch viele Leute kennengelernt, teilweise Leute, die einen ähnlichen Lebensstil leben, den ich jetzt schon mache.
Okay. Das heißt, vor deinem Studium warst du ein ganz normaler Mensch, normal aufgewachsen in einer kleinen Stadt. Und jetzt bist du...
Ja, so normal ist die Frage. Ne? Ich war damals so ein Hardcore-Gamer, habe 100 Stunden die Woche Computer gezockt.
Ich habe mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe Quake 3 Arena damals.
Okay.
Und das war so die Zeit, bis zu 10 Stunden am Tag während meines Abis. Aber irgendwann von einem Tag auf den nächsten aufgehört, weil ich mir einfach gedacht habe, das ist so viel verschwendete
Zeit. Ja, ich habe das auch gemacht. Ich war quasi auch sehr gut, irgendwie in Top 20 und ein paar Weltranglisten von Millionen, die dieses Spiel gespielt haben. Und habe irgendwann gedacht, ja, es war ganz geil, in der Virtual Reality gut zu sein, aber vielleicht kannst du es auch über die Jahre auf dein eigenes Leben übertragen.
Ja. Okay. Kannst du es jetzt?
Ja, es hat relativ gut geklappt. Es gibt immer noch einige natürlich Baustellen, die man verbessern kann, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, wie sie die letzten 10 Jahre entwickelt haben.
Bist du innerlich ein ausgeglichener, ruhiger Mensch, zufrieden? Viele Leute, die ich hier so auf Reisen sehe, die sind immer so, dann triffst du dich an einem Ort und dann fragen sich schon, was ist nächste Woche am nächsten, dann planen sie die nächste Reise. Also die sind nie wirklich dort, wo sie gerade sind. Und du bist ja, glaube ich, auch ein Mensch, der sehr viel im Voraus plant, ne?
Ja, das mache ich, aber einerseits einfach, weil ich jetzt, sag ich mal, sehr systematisch Länder sammle und es teilweise auch sehr großer Aufwand ist mit Visa und so weiter in diesen ganzen kleinen afrikanischen Ländern. Das muss man schon gut planen, damit es auch richtig
im Voraus planen, ne?
Ich würde schon sagen, ich bin in der Hinsicht sehr ausgeglichen, ja. Weil, ich sag mal, es geht sehr oft was schief. Sehr oft gibt es auch Last-Minute-Planänderungen. Ich verpasse jedes Jahr 30 Flüge. Okay. Und da muss man dann halt mit leben.
Ist auch schon mal ernsthaft was schief gegangen?
Ja, so wirklich schief, das ist um mein Leben ging nicht wirklich. Aber klar, irgendwas wird mal gestohlen.
Ich habe gesehen, dass du neulich in der Wüste mit irgendwelchen Beduinen gepennt hast und da halb entführt.
Ja, die haben mich so ein bisschen Geisel gehalten. Das ist ein Gebiet, das ist das einzige Gebiet der Welt, was von keinem Staat der Welt beansprucht wird. Bir Tawil heißt das.
Wo ist das?
In der Wüste zwischen Sudan und Ägypten.
Muss man gesehen haben. So
man fährt von Sudan dorthin, von der letzten Straße im Sudan, die geteert ist, nochmal 10 Stunden mit einem Four-Wheel Drive durch die Wüste. Und dann dort. Eigentlich leben dort keine Menschen, dachten wir. Aber anscheinend haben sie dort Gold gefunden und sie hatten Angst, dass wir ihnen das Gold wegnehmen. Ja. Und dann haben sie uns festgehalten.
Das heißt, ihr kommt da als Touri-Gruppe hin oder warst du da alleine unterwegs?
Nee, ich war mit ein paar Leuten unterwegs, die ähnlich verrückt sind wie ich. Und die auch Länder sammeln sozusagen. Und da muss man halt im Bier-Tabier gewesen sein.
Ja. Okay, natürlich. Und dann kommen da ein paar bewaffnete Terroristen oder Halbterroristen und denken, ihr wollt euer Gold klauen. Was haben die gemacht mit euch?
Die haben uns halt festgehalten. Es war irgendwie so ein kleiner Bezirksboss, weil die Chefs sind halt nicht in der Wüste, die sind dort, wo es Infrastruktur gibt, ja, in der Hauptstadt. Ja. Und es hat dann halt 15 Stunden gedauert, bis die hergefahren sind und uns verhört haben und entschieden haben, was mit uns passiert.
Dann kamen die Chefs zu euch
in die Wüste? Die kamen mit uns kamen in die Wüste, haben ihre Kalaschnikows mitgebracht, rumgefucht, in die Luft geballert, um uns ein bisschen Angst zu machen. Wir konnten ja nicht mit denen sprechen, aber unser Guide, der konnte Arabisch, der hat dann halt eingetan, wir sind dumme Touristen. Und dann haben wir sie irgendwie überzeugt.
Was fühlt man in so einem Moment, wo so ein Typ mit der Kalaschnikow vor einem rumfuchtelt?
Ja, ich meine, ich sehe Kalaschnikows die Hälfte des Jahres. Also man hat gewissen Respekt, aber man hat jetzt nicht unbedingt Angst, solange es nicht auf dich angerichtet ist. Ja.
Gibt es irgendwas, bevor du Angst hast? Guck mal, wir kamen hier an. Der erste Tag habe ich gehört, hier gibt es eine Feuerqualle, hier gibt es Würfelquallen, Kokosnüsse, die mir auf den Kopf fallen können. Und wer weiß, was ich für was Schlimmes.
Du hast so direkt Angst nicht, aber es gibt halt einfach gewisse Dinge, vor denen ich Respekt habe. Viele, sag ich mal, meine Risikoaversion ist deutlich größer geworden über die Jahre. Viele Sachen, die ich vor 5 oder 10 Jahren noch sofort gemacht hätte, mache ich jetzt nicht mehr.
Also ich hätte gedacht, das ist eher umgedreht.
Nee, tatsächlich. Also einfach vielleicht auch deshalb, weil ich mir schon ein recht gutes Leben aufgebaut habe und das nicht unbedingt das riskieren möchte.
Ja.
Vielleicht ist es nicht wirklich Verlust deines. Es geht ja nicht um Verlust, es geht um gut Verlust deines eigenen Lebens. Ja.
Ja, wenn in dem Moment, wo du mehr hast, was du verlieren kannst, bist du ja ein Stück unfreier, sag ich mal, ne?
Ja, nicht unbedingt. Ich glaube, es ist gut, dass man einfach sich im Klaren ist, wo seine Grenzen liegen. Dass man
in 5 Jahren genauso verlieren kann.
Ja, richtig.
Und da war es dir nicht so wichtig, sag ich mal?
Das ist ja alles kalkuliertes Risiko, ja. Wenn du jetzt von 10 Meter den Wasserfall runterspringst, das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Einfach weil das, über die Jahre ich gesehen habe, dass da auch relativ viel schief gehen kann und Leute Querschnitts gelernt wurden und so weiter. Das Risiko muss ich nicht unbedingt eingehen, um eine Sekunde Spaß zu haben.
Okay. Ich habe gedacht, dass es sich eher umgedreht entwickelt. Meine erste Reise, so Thailand oder so, das war, ich gehe auf die Seite vom Auswärtigen Amt und lese über diese Gefahr von irgendwelchen Zirka-Viren, von irgendwelchen sonst was für ein Schlimmes.
Ja, das ist vielleicht eine andere Art von Risiko. Ne? Ich würde in Länder, wo ich vor 10 Jahren wäre ich auch nicht nach Mogadischu geflogen. Aber das würde ich heutzutage jederzeit wieder machen. Das ist halt einfach eine andere Art von Risiko. Das ist nicht irgendwie Risiko, irgendwie eine Aktivität, die du machst, wo du weißt, es ist halt einfach, sag ich mal, das Ungewisse. Du weißt nicht wirklich, was passiert.
Ja.
Und das gibt mir sehr viel und das brauche ich auch so ein bisschen.
Du brauchst das
Risiko. So ein bisschen intellektuelle Stimulation oder halt Stimulation durch neue Orte, vor allem durch Orte, die, wo man nicht wirklich weiß, was passiert. Ja.
Okay. Ein Adrenalin-Junkie auf besondere Art und Weise.
Ja, das würde ich nicht sagen.
Jetski fahren reicht dir nicht.
Ja, Jetski mache ich morgen, bin ich mal gespannt.
Ja. Aber macht Spaß? Macht das Leben zufrieden?
Es macht schon zufrieden, weil letztlich bin ich in der Situation, alles mit meinem Leben anzufangen. Und wenn ich jetzt keinen Bock hätte zu reisen, müsste ich nichts machen. Ja. Würde ich mich auch entscheiden, irgendwie ein Jahr dann irgendwo anders zu sein.
Könntest du das? Könntest du dich jetzt in Erfurt zur Ruhe lassen?
Nicht in Erfurt. Ich würde es nicht in Erfurt machen, weil ich keinerlei Lust habe, in Deutschland jemals wieder zu leben. Zumindest nicht beim aktuellen Stand. Nicht nur vom System her, sondern auch von den Menschen her. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, mich natürlich irgendwie dauerhaft irgendwie niederzulassen oder zumindest an 2 Orten.
Was schreckt dich dann in Deutschland so ab?
Ja, es ist vor allem einfach die Mentalität vieler Leute, vieler Menschen, die einem relativ schnell auf den Zeiger geht. Es ist schwierig zu beschreiben, aber es sind so die typischen deutschen Tugenden auch, die so ein bisschen reinspielen und das ist auch nicht so ganz meins.
Okay. Gibt es so ein Land, so ein Ort, wo du sagst, da ist es komplett anders, da gefällt es mir, da fühle ich mich wohl?
Ich fühle mich zum Beispiel sehr wohl in Südamerika, vor allem in Argentinien. Argentinien ist jetzt auch ein Ort, wo ich mich nicht leben wollen würde, dauerhaft, und nicht im System sein wollen würde, weil es eine ähnliche Steuer- und Bürokratiehölle ist wie Deutschland. Aber die Menschen dort sind halt komplett anders, sind deutlich lebensfroher. Und Argentinien steckt gerade wieder in einer tiefen Krise. Aber das merkst du halt nicht, wenn du in Buenos Aires oder in anderen Städten bist.
Mit einem Lächeln in die Krise.
Mit einem Lächeln in die Krise und da, sag ich mal, sorgt die Krise eher so, man nennt das fröhliche Apokalypse, eher für noch mehr ausgelassene Partystimmung sozusagen.
Man hat ja gesagt, kurz vor dem Tod werden so ganz viele Hormone und so freigeschüttet, dann bist du der glücklichste Moment. Was kostet so ein Lifestyle?
Ja, was kostet so ein Lifestyle? Man kann den Lifestyle relativ günstig leben, man kann ihn auch relativ teuer leben. Ne? Über die Laufe der Jahre, als ich angefangen habe mit meinem Blog, bin ich von, sagen wir mal, 1500 Euro durch Osteuropa und Zentralamerika gereist. Da habe ich dann halt in Hostels geschlafen. Jetzt hat sich das auf 5-Sterne-Hotels, sag ich mal, übertragen. Und reise ein bisschen schneller und mache alle möglichen Aktivitäten. Ich würde sagen, im Moment so im Durchschnitt 10.000 im Monat. Ja.
Aber man könnte auch mit 1.500 ungefähr anfangen.
Man kann damit anfangen und wenn es einem dann finanziell besser geht, kann man es immer noch ausweiten. Also ich kenne Leute, die mit 1.000 Euro im Monat seit 20 Jahren um die Welt reisen. Und ich kenne andere, die 100.000 im Monat ausgeben. Also kommt immer auf die eigene.
Ich habe auf Netflix so eine Doku gelesen, The Kindness Diaries. Das ist ein Typ, der komplett ohne Geld und der verlässt sich praktisch nur auf diese Nettigkeit der Menschen. Ne?
Geht auch. Das ist das Schöne an den Reisen, man begegnet oft spannenden Leuten. Ich habe mal in Armenien drei Deutsche getroffen. Der eine ist dort mit seinem Mercedes hingefahren. Die waren alle auf dem Weg nach Tibet. Der andere ist dort mit dem Rad hingefahren, haben immer aufeinander gewartet. Und der dritte hat 2 Jahre vorher ohne Geld München verlassen und ist dorthin gegangen.
Okay. Aber diese Reise, dieses Ziel verbindet die Menschen und die Unterschiede verschwinden vielleicht so ein bisschen, ne?
Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, auch festzuhalten, es geht nicht unbedingt um das Ziel, es geht einfach um die Reise an sich. Ne? Es geht darum, eigentlich so die Momente, wo ich am meisten Glück fühle. Ich glaube nicht, dass Glück irgendwie eine wirklich wichtige Konstante ist im Leben, aber sag ich mal, wo ich am glücklichsten bin, das sind wirklich, wenn ich tatsächlich reise, wenn ich im Flugzeug sitze oder wenn ich im Bus sitze und die Landschaft an mir vorbeiziehen sehe. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das
ist bei mir auch so, weil eher da deswegen, weil dann komme ich innerlich mehr zur Ruhe, weißt du, wenn ich in Bewegung bin. Selbst wenn ich mit Rad über die Autobahn fahren will, weißt du, wenn ich in Bewegung bin, das Gefühl habe, da ist ein Zug, das ist irgendwie.
Ja, ich kann 20 Stunden durch die Wüste fahren, kein Problem, wenn ich in Bewegung bin. Aber wenn ich jetzt erstmal eine Stunde warten muss, bis irgendwas losgeht, das kann ich echt nicht ab, da habe ich keine Geduld.
Bist du so ein Mensch, der Angst hat, was zu verpassen?
Glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass, sag ich mal, ich könnte natürlich auch diese ganzen Länder über Jahrzehnte strecken. Aber ich finde es für mich besser, erst alles mal ganz kurz zu erkunden, so dass man einen guten Eindruck bekommt, aber eben nicht viel, und dann eben in die Favoriten in Zukunft zurückkommt. Ja.
Okay, das heißt, du gehst die ganzen Länder durch und guckst dir, okay, da gefällt es mir weniger. Und irgendwann nimmst du dir dann vor, vielleicht auch mal zurückzukommen oder so.
Ja, genau. Und ich habe das von vielen, vielen Bekannten, sehe ich, dass die sind in einem Land, die sind teilweise ein Jahr in der gleichen Stadt, haben aber, sag ich mal, kennen sich weniger im Land aus, haben weniger vom Land oder sogar von der Stadt gesehen, als ich, wenn ich dort eine Woche bin. Das ist natürlich völlig legitim, soll jeder machen, was er möchte, aber mich, sag ich mal, stellt das nicht zufrieden.
Aber wie gehst du so in so ein Land ran? Was war dein letztes Land jetzt, wo du warst, hier vor? Wir sind jetzt gerade auf
Malaysia. Wir sind in Langkawi und Malaysia. Gut, ich war in Singapur, aber in Singapur war ich für Business, wir hatten eine große Konferenz dort mit 25 Teilnehmern aus Deutschland. Das heißt, ich war tagsüber beschäftigt, aber ich habe natürlich die Abende genutzt, um mit den Teilnehmern dann so ein bisschen das Nachtleben zu erkunden.
Also das letzte Reiseland, wo du warst?
Das war Osttimor.
Osttimor, habe ich zum Beispiel noch nie gehört, wahrscheinlich die meisten.
Ja, Osttimor ist sehr spannend, das ist nur eine Stunde Flug von Bali entfernt, zwischen Bali und Australien. Das ist ein eigenes Land, relativ jung, vor 20 Jahren von Indonesien abgespalten. Großer Völkermord von den Indonesiern, haben dort 300.000 Osttimoresen gekillt in den 90ern. Portugiesische Kolonie damals. Also es ist relativ spannend.
Du befasst dich auch schon mit den Hintergründen von den Ländern.
Ja, natürlich. Ich habe ja auch meinen Reiseblog christoph.today, wo ich über all diese Länder schreibe, auch oft historisch, und so ein bisschen meine eigenen Fotos dort einbinde. Und
jetzt kommst du dann aus Timor an. Wie sieht dein Tagesplan aus? Wie lange warst du da insgesamt?
Ich war nur 3 Tage dort.
Okay, in 3 Tagen im Land. Wie groß ist das Land ungefähr?
Das Land ist so groß ungefähr wie die Schweiz.
Okay.
Ja, es ist eine Insel in Indonesien, die wird durch die Hälfte des Indonesien, die Hälfte des Osttimor.
Und in 3 Tagen?
Ja, es war jetzt einfach dadurch bedingt, dass ich eben ein Seminar in Singapur hatte und deshalb vorzeitig sozusagen abreisen musste. Es ist ein Land, was definitiv 10 oder 14 Tage rechtfertigt, aber man kann ja nochmal wiederkommen. Ja, es ging mir jetzt einfach erst einen ersten Eindruck zu bekommen, so ein bisschen das Land kennenzulernen, in der Hauptstadt vor allem die Museen zu besuchen, ein bisschen mit den Leuten zu quatschen. Sind portugiesischsprachig, ich spreche ganz gut Spanisch, nicht ganz so gut Portugiesisch, aber man kann dort mit den Leuten in Kontakt treten.
Das heißt, du kommst in das Land rein, am Flughafen an, du hast wahrscheinlich irgendeine Unterkunft gebucht?
Ja, genau, ich hatte ein Hotel und
dann fängst du einfach an, die Stadt zu erkunden? Oder
ich fange an, die Stadt zu erkunden, das kommt auf das Land an. Jetzt in Osttimor hatte ich mir einen privaten Guide bestellt und der hat mich dann 6 Stunden mit dem Auto rumgefahren, wo ich hin wollte und mir alles zur Geschichte und Kultur des Landes erklärt. Das war mit dem Mittagessen.
Was war so dein Eindruck von Osttimor? Müsste ich da mal hin?
Ja, sollst du auf jeden Fall mal hin. Es ist einfach ein sehr spannendes Land. Es ist halt das ärmste Land in Asien.
Okay.
Nach Afghanistan, das ärmste Land.
Merkt man das?
Das merkt man. Die Leute haben da wenig, aber es ist halt portugiesisch geprägt. Es ist eine gewisse Lebensfreude. Dann kommt die Kombinier so ein bisschen mit dem asiatischen Charakter. Es hat auf jeden Fall Potenzial, das Land. Und ich gehe auch in viele Länder einfach rein, um langfristig zu schauen, was sind da die Entwicklungschancen, wo kann man gut investieren. Und es hat mir schon relativ gut gefallen. Es ist halt ein anderes Erlebnis als irgendwie Bali. Ja.
So die Mentalität von den Leuten. Kannst du die wiedergeben? Hast du dich mit ein paar Leuten, die da wohnen, so ein paar Einwohnern unterhalten? Oder?
Ja, du hast es in vielen dieser Länder, du hast einfach einen anderen Outlook aufs Leben. Die Leute haben nichts, aber sie sind, sag ich mal, sehr optimistisch, was die Zukunft angeht, weil einfach sehr viel passiert. Ja, wenn wir in Deutschland sind, wenn ich jetzt in meine Heimatstadt zurückkomme, die ist genauso wie vor 10 Jahren, ja, das hat sich quasi nichts getan. Das ist in vielen westlichen Ländern das Gleiche. Aber wenn du in diesen Ländern bist und nach 10 Jahren zurückkommst, hast du komplett ein anderes Land.
Das habe ich jetzt auch von Kuala Lumpur, da kommen wir vorher, waren wir jetzt vorher gerade. In 10 Jahren, das erkennst du ja überhaupt nicht wieder.
Das erkennst du gar nicht wieder. Und da merkst du es sogar alle, jeden Monat quasi, den du da bist, gibt es irgendwas Neues und die Lebensbedingungen verbessern sich langsam, aber stetig.
Hm. Das ist cool. Wir schenken jetzt kurz den Rum nach.
Besser ist es.
Das ist ein Glas in der Welt.
Ja, Diplomatico ist ein guter Rum aus Venezuela. Ich war ja auch in Venezuela.
Dürfen wir den bewerben, wenn wir hier so ein da gibt es ja diesen Markenrechtsstreit.
Ja, Diplomatico darf er überall heißen, außer in Deutschland. Da heißt er Botokal.
Da müssen wir jetzt Botokal bewerben. Das ist auch noch ein bisschen was.
Heißt er hier Diplomatico?
Ja. Ich glaube, dieser Unterschied mit den glücklichen Menschen, das ist extrem wichtig. Dass du wirklich das Gefühl hast, dass die Leute in diesen relativ armen Ländern, jetzt eigentlich scheiße, aus unserer Sicht, sage ich mal, scheiße geht, viel, viel glücklicher sind, viel, viel mehr diesen familiären Zusammenhalt haben. Und das ist einfach...
Ich habe ja, ich sag mal, dass das Glück, du hast generell, wenn du dir so Glücksrankings ausschaust, die glücklichsten Menschen sind in Zentralamerika, Panama, Costa Rica. Kolumbien und so. Das hast so typische Manjana-Manjana-Einstellung. Die leben halt einfach im Hier und Jetzt, die kümmern sich nicht um morgen. Das ist natürlich negativ, wenn du jetzt irgendwie langfristig was aufbauen willst, ein Unternehmen gründen willst und so weiter. Aber hat natürlich gerade, was das Glück angeht, Vorteile. Die große Frage ist halt bloß, ob Glück jetzt wirklich so relevant ist im Leben. Ja.
Aber hast du das Gefühl, die Leute da wirklich kennenlernen zu können? In Thailand zum Beispiel jetzt, ne? Du hast ja immer diese super freundlichen Thailänder, die bei allem helfen, aber du merkst trotzdem immer, da ist eine gewisse Grenze. Du bleibst immer der Ausländer, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, das hat viel mit Kultur zu tun. Generell in Asien halte ich es für schwieriger, obwohl die Leute freundlicher sind. Oft freundlicher ist es schwieriger, die Leute kennenzulernen. Erstens sprachlich, aber zweitens auch kulturell, weil da hast du halt einfach auch von, sage ich mal, ethnisch, selbst wenn du Thailand Staatsbürger bist, man wird immer sehen, dass du kein Thai bist, ja. In Südamerika, vor allem in südlichen Südamerika, ist das anders. Da hast du einen Großteil Europäer und das ist deutlich leichter, eben auch ins Land reinzukommen. Man kann die Sprache, Spanisch und weiter, Portugiesisch deutlich einfacher lernen. Mhm. Deshalb langfristig sich zu integrieren, ist in diesen Ländern deutlich einfacher in meinen Augen.
Wäre auch eine meiner nächsten Zielrichtungen wahrscheinlich, jetzt Südamerika. Spätestens zur nächsten Konferenz, vielleicht aber auch schon früher.
Ja, ich habe das die letzten 5 Jahre vor allem habe ich in Südamerika verbracht, weil ich ganz gut Spanisch spreche.
Kannst du eine andere Sprache?
Gerade dabei, Russisch zu lernen. Auch Russland.
Ich würde so gerne Russisch können.
Auch Russland mag ich sehr gerne. Ich war letztes Jahr fast einen Monat dort, bin dieses Jahr wieder einen Monat dort. Mach mit einem Kumpel zusammen die transsibirische Eisenbahn von Moskau nach Vladivostok.
Ich habe eine Freundin aus Russland und die hat gesagt, das wird kein normaler Russe freiwillig mal machen. Das ist nur so ein Touri-Ding mittlerweile.
Ja, wir machen das aber ganz bewusst auch in der schlechtesten Klasse. Okay. Dann mit den ganzen Dorfrussen zusammen.
Stand auch bei mir auf der Liste. Ich hätte mir dann wahrscheinlich die erste gegönnt, aber...
Ja, da in der ersten erlebst du nichts.
Das heißt, hier geht es wirklich ums Erlebnis mit dem.
Da geht es um Erlebnis. Erste Klasse musst du mit einem Typen irgendwie das Zimmer teilen. In der letzten Klasse mit 8 Leuten. Ja, und dann geht der Wodka rum und du kannst ein bisschen.
Okay, mit Wodka überzeugst du mich dann schon ein bisschen.
Ja, kannst gerne mitkommen. Im Juli geht's los.
Im Juli?
Ende Juni, ja.
Ende Juni. Ich wollte im Juli in Slowenien ungefähr sein.
Ja, das schaffe ich nicht. Ja doch, das würdest du schaffen.
Ich hatte jetzt überlegt, mit dem Auto ein bisschen rumzufahren. Ich mag das mit dem Auto, weil es dir mehr Freiheiten gibt.
Das mache ich auch sehr gerne. Roadtrips, gut, dass du es sagst. Das ist eigentlich meine liebste Art zu reisen. Hm. Nicht in jedem Land. In manchen Ländern ist mir das teilweise auch zu stressig. Aber so in allen westlichen Ländern miete ich mir eigentlich immer ein Auto und bin mit dem Auto mehrere Wochen unterwegs.
Warum ist bei dir das Auto das Wichtigste? Also ich bin nicht gerne mit Menschen eingesperrt. Das ist so der eine Punkt. Und das andere ist, das Auto bringt mich halt an Orte, wo andere Menschen nicht sind. Weißt du, mit dem Public Train oder mit dem Zug und wie kommst du immer da hin, wo alle anderen auch sind?
Ja, nicht du. Einfach Freiheit, einfach die auch, das größte Thema für mich beim Reisen ist Neugier. Ich möchte halt einfach Sachen entdecken, nicht nur den vorgesehenen Faden folgen, sondern einfach auch mal sagen, nee, da fahre ich jetzt nicht nach rechts, da fahre ich jetzt nach links und schaue, wo mich die Straße hinbringt. Und das mache ich sehr oft und es ist schon manchmal fast schief gegangen, weil ich dann irgendwie liegen geblieben bin, weil es keine Tankstelle gab, aber man hat halt viele coole Sachen erlebt. Oder auch mal stecken geblieben, irgendwie mit dem Auto am Strand stecken geblieben. Ja, das Ding ist so schöner Strand, so fahr ich jetzt mal hin und dann bleibst du im Sand stecken.
Was machst du in so einer Situation? Du bist völlig in der Wildnis, wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem komischen Land auf der Erde und bleibst im Sand stecken. Jeder andere würde wahrscheinlich verzweifeln, frustrieren.
Ja, mir ist das gerade passiert im Sommer, letzten Sommer im Kaukasus, in Russland, in Ingushetien.
Das habe ich noch nie gehört.
Was ja auch nicht, das grenzt an Tschetschenien und das ist auch nicht jetzt gerade für sehr viel, die sind islamisch, sind auch nicht für sehr viel, sag ich mal, Frieden bekannt. Mhm. Und das nächste Dorf war halt 20 Kilometer entfernt. Ich war nicht alleine, ich war mit einem Übersetzer dort, der hat auch bis auch gefahren. Aber wir sind halt in diesem Schlammloch liegen geblieben und haben 4 Stunden lang versucht, irgendwie das Auto rauszuziehen, hat nicht geklappt. Mussten wir halt 3 Stunden ins nächste 20 Kilometer entfernte Dorf laufen und dort Hilfe holen. Und ja, die alten russischen Fahrzeuge haben es dann rausgezerrt. Ja.
Hast du das Gefühl, die Menschen sind hilfreich überall auf der Welt oder positiv dir gegenüber eingestellt? Da kommt dieser weiße Riese mit über 2 Metern und kommt in ein Dorf, wo lauter Zwerge oder was weiß ich, so ganz andere Menschen rumlaufen.
Also meine generelle Erfahrung ist, ja, du findest fast überall Hilfe, vor allem je ärmer die Leute sind. Je ärmer die Leute sind, vor allem je isolierter die Leute sind, desto herzlicher ist die Aufnahme. Gerade dort im Kaukasus, in Russland, in Tschetschenien, in Dagestan und so weiter, hast du mit die gastfreundlichsten Leute auf der Welt, weil sie einfach keine Fremden kennen. Da reist niemand hin. Da reisen vielleicht 20 Leute im Jahr hin. Also die sieht dann natürlich auch nicht jeder Dorfbewohner dort.
Ich habe in Deutschland immer das Gefühl, die Leute haben Angst vor was Fremdem, besonders aus den Gegenden, wo ich so herkomme. Und das ist genau das Gegenteil, weißt du?
Ja, natürlich. In Deutschland, wenn du bei der deutschen Botschaft schaust pro Land, dann siehst du tausende von Warnungen, die, wenn man es jetzt genau nimmt, nicht wirklich relevant sind.
Auch nicht Flüchtlinge. Egal,
ich sage so ein bisschen immer, in Europa, sag ich mal, kann man relativ sicher leben, normal, aber sag ich mal, die Gefahr ist, dass irgendwas passiert, worauf du dich nicht wirklich vorbereiten kannst. Irgendwie ein Terroranschlag oder ein Verkehrsunfall und so weiter. Während in anderen Ländern, wenn ich jetzt in Kolumbien bin oder so, da weiß ich ganz genau, wenn ich da bin, passiert nichts. Wenn ich da bin, selbst am Tag, werde ich überfallen. Ja. Man kann das einfach besser kalkulieren in Lateinamerika zum Beispiel.
Das weißt du.
Das weiß
hoffst
ich.
Du.
Nee, das weiß ich.
Wurdest du schon mal überfallen?
Nee.
Also das in all diesen Ländern, mit all diesen Tieren und.
Ja, ich habe entweder bisher Glück gehabt oder Verstand gehabt. Noch nie überfallen, noch nie Tropenkrankheit geholt.
Auch noch kein Dengue oder was hier alles so rumschwimmt?
Nee, gar nicht. Das Einzige, was ich zuverlässig habe, alle 6 Monate ist meine Lebensmittelvergiftung.
Okay, na, das passiert.
Aber ich sage mal, ich nehme keine Medikamente, ich führe so ein bisschen den Lifestyle. Nee, was dich nicht tötet, härtet dich ab. Und ich glaube, das ist. Das, was viele Leute verlernt haben in Deutschland, die dann beim kleinsten Wehwehchen ihre Pillen nehmen und sich so viel waschen, dass sie vom kleinsten Schmutz krank werden.
Ja. Glaubst du, das hat damit zu tun, dass die Leute, weil es ihnen so gut geht, eher versuchen, Dinge zu konservieren, zu behalten? Die haben Angst vor was Neuem, vor Veränderungen, vor allem dieses Konservative. Und die Leute, die nichts haben, haben nichts zu verlieren. So, dass es Freiheit bedeutet, nichts zu verlieren zu haben, ist ja so ein Sprichwort so ein bisschen, ne?
Ja, ich glaube, das ist in vielen Ländern tatsächlich der Punkt, dass die Leute einfach nichts haben und deshalb einfach versuchen, irgendwas zu bekommen.
Hast du viele Sachen?
Ich lebe ja sehr minimalistisch. Seit 5 Jahren reise ich nur mit Handgepäck rum. Hm. Ich sage mal, es kommt nicht, sag ich mal, auf die Masse des Besitzes, sondern es kommt auf die Qualität des Besitzes an. Und natürlich, was ich habe, dann an Computer und Handy und anderen Gütern, das ist dann schon ein relativer Luxus. Ja.
Gibt es so Sachen, die dir was bedeuten? Materiell gesehen?
Materiell nicht wirklich.
Das heißt, wenn jetzt dein Rucksack weg ist, dann kaufst du einen Laptop neu, die Sachen sind in der Cloud. Und
das ist schon mehrmals passiert, dass irgendwelche Sachen gestohlen wurden. Das hatte ich 5 Mal schon oder sowas. Das wird dann halt neu gekauft. Sag ich mal, der Schaden ist relativ klein, ist alles heutzutage Cloud gespeichert und so weiter. Musst du eigentlich nur was Neues kaufen, Passwort eingeben, hast du alles wieder da. Ja.
Ich bin jetzt ja auch gerade ein bisschen minimalistischer geworden, mit Wohnung weg und die Sachen alle weg und so. Für mich war das eine riesen Befreiung.
Ja, ich glaube, es geht eher so um die kleinen Sachen. Ey. Wenn ich immer sehe, wie viele Souvenirshops es überall auf der Welt gibt, frage ich mich, wie die überleben. Aber ich finde es jetzt durchaus kompatibel mit Minimalismus, wenn man sich jetzt irgendwie auf größere Anschaffungen spart und sich dann sein cooles Auto oder eine große Yacht oder eine vernünftige Wohnung
überhaupt. Oder eine private Insel, das ist ja eines der Projekte.
Ja, zum Beispiel. Aber es sind alles Projekte, wo ich nicht alleine drin bin. Es sind oft eben mit Freunden zusammen Projekte, die man sich einfach teilt, weil es dann einfach auch realistischer wird. Und ich habe halt nicht vor, auch wahrscheinlich nicht in 50 Jahren an einem Ort ganze Zeit zu verbringen, sondern mir halt mehrere Orte auszusuchen. Und dann reicht es eben aus, wenn dir nicht alles nur dir gehört, sondern wenn du es dir halt teilst mit anderen Leuten, die eben auch nur ein paar Wochen vorher da sein wollen. Ja.
Okay, über die Insel sprechen wir gleich nochmal. Aber kaufst du irgendwelche Souvenirs, Erinnerungsstücke, machst du viele Fotos, versuchst du irgendwie diese ganzen Erlebnisse, die du hast, zu verarbeiten und zu konservieren?
Ja, ich sage mal, ich bin mit einem relativ guten Gedächtnis gesegnet. Wenn du mir jetzt irgendein Datum in den letzten 5 Jahren nennen würdest, würde ich dir wahrscheinlich nach kurzem Überlegen sagen können, was ich genau an diesem Tag gemacht habe.
27. Mai 2016.
27. Mai 2016. Das war 2016 ging es ja erst für mich los. Im Juni hatte ich eine Vacation in Montenegro. Vorher war ich unterwegs, war ich im Kosovo. Dort bin ich durch den ganzen Balkan gereist und ich fing an im Kosovo nach meiner ersten DNX-Konferenz, die direkt davor war.
Total faszinierend. Ich habe so dieses zeitliche Gedächtnis überhaupt nicht. Ich habe so bestimmte emotionale Momente, die präge ich mir ein, ne? Aber ich so das alles so zu ordnen und so, denke ich überhaupt nicht. Aber du bist wahrscheinlich auch viel strukturierter als
ich. Ja, ich habe natürlich auch meinen Reiseblog, ne, wo ich viele dieser Erlebnisse quasi nochmal erzähle. Also und dann wird es niedergeschrieben. Und bin auch so ein bisschen... Ich hasse eigentlich Mathe, aber ich bin voll der Statistik-Junkie. Ich mache jedes Jahr meine Statistik, wo ich war, wie viele Tage, tracke alle meine Flüge und solche Sachen. Halt,
ja. Und den Rest verarbeite ich. Ich habe, als ich mit dem Reisen angefangen habe, so ein bisschen, ne, so eine halbe Weltreise, das war bei mir damals viel Europa, habe ich angefangen mit dem Tagebuch schreiben. Einfach in der Hoffnung, ich kann dieses tolle Gefühl, du sitzt jetzt hier am Strand und guckst auf diesen Wahnsinns-Sonnenuntergang. Weißt du, hier, guck mal, wir sitzen jetzt hier am Meer, Sonnenuntergang, private Insel, es ist ein Wahnsinnsgefühl. Wir haben einen tollen Rum. Und diese Angst, dass ich dann in 10 Jahren irgendwie, weißt du, bei mir ist aber auch vieles damals mit den Reisen Angst getrieben gewesen, irgendwas zu verpassen. Ich wollte vieles erleben, vieles nachholen. Und das hast du so gar nicht?
Nö, ich meine, viele Leute sagen halt, du reist so viel, du bist irgendwie auf der Flucht. Aber ich reise ja mit einem gewissen Ziel, eben alle Länder zu besuchen. Und habe nicht irgendwie Angst, was zu verpassen. Nee. Also ich hatte lange Zeit, dachte ich, ja, ich muss jetzt auch irgendwo leben. Ich habe das mal versucht, irgendwie. Ich bin noch mal ein halbes Jahr, habe ich in Malta gelebt, habe versucht, da so ein bisschen in die Gesellschaft zu passen, so ein normales Leben zu leben, aber habe halt gemerkt, dass ich dann doch irgendwie glücklicher bin und dass es mir mehr bringt, wenn ich auf Reisen bin. Auch jetzt, was Produktivität und so weiter angeht, wenn ich alleine reise, bin ich deutlich, deutlich produktiver, als wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin oder
hier auf solchen Konferenzen. Ich meine, wir saufen ja nur.
Ja, richtig. Und klar, es würde auch gehen mit ein bisschen Disziplin woanders, aber dann hast du natürlich die Sache, dass du einfach was verpasst. Wenn du auf so einer Konferenz bist und dann dich einsperrst in deinem Raum, um zu arbeiten, dann verpasst du halt was. Aber wenn du jetzt in Samoa oder Tonga bist, da fliege ich übermorgen hin, kleine Pazifikinseln, da geht halt nichts. Dann kannst du dich eben auch mal erkundest du tagsüber die Insel bis zum Sonnenuntergang und dann kannst du halt nur 8 Stunden arbeiten. Ja.
Das heißt, du sitzt da in dieser völligen Einsamkeit. Hast wahrscheinlich besseres Internet als in Deutschland.
Das ist nicht schwierig.
Und arbeitest an deinem Blog.
Ja, das Schöne ist, einen Großteil meiner Arbeit kann ich offline erledigen. Das meiste ist Inhalt produzieren, Videos drehen oder Bücher oder Artikel schreiben. Und das kann ich komplett offline machen. Sogar besser, dann werde ich nämlich nicht gestört. Ich brauche eigentlich nur Internet, um hin und wieder E-Mails zu beantworten oder halt Beratungen zu machen. Beratung kann ich auch rein telefonisch machen. Das ist der Vorteil.
Aber ist das so ein bisschen so ein Gegensatz, ne? Du beschäftigst dich einerseits, du erlebst die spannendsten Dinge, die ganze Welt, die ganzen Kontinente, Länder. Und auf der anderen Seite beschäftigst du dich mit Steuergesetzen, was so das langweiligste, nervenaufreibendste.
Also ich finde es sehr spannend, aber es ist bei mir einfach auch ideologisch oder ethisch motiviert. Ich finde es einfach sehr moralisch, keine Steuern zu zahlen. Das war von Anfang an, ich habe es erzählt mit meinem Studium, war es auch einfach die Motivation, dass es auf keinen Fall okay ist, für mich irgendwelche direkten Steuern zu zahlen.
Niemals.
Nicht unbedingt,
jetzt nochmal, direkt und indirekte Steuern. Direkt heißt, du willst nicht von deinem Einkommen irgendwas abgeben, indirekt ist jetzt...
Indirekt sind halt Sachen, Beispiel, die du nicht vermeiden kannst. Bei dem ganzen Wein- und Diplomatikerkonsum und Steuern auf Flugtickets und so weiter zahle ich mal gar nicht mal so wenig. Ne?
Okay. Aber das siehst du als fair an?
Diese ja, ich sage mal, das Schöne an Konsumsteuern ist eben, das kommt in dem Land zugute, wo du dich auch tatsächlich aufhältst, wo du auch tatsächlich was verbrauchst, wo du die Infrastruktur sozusagen in Anspruch nimmst. Und das ist insofern mehr eine Gebühr für irgendwas als eine Steuer.
Und auf jeden Fall wesentlich fairer. Als
jetzt deutlich fairer, genau.
Okay. Ja. Ich habe damit keinen Bock auf dieses Steuerthema.
Also ich finde das wahnsinnig interessant, weil du hast 266 souveräne Länder mit eigenen Steuergesetzen oder generell eigenen Gesetzen und du hast dann so viele verschiedene Möglichkeiten, Wohnsitz, Firmensitz, verschiedene Rechtsformen, das miteinander zu strukturieren. Das heißt, es wird nicht langweilig. Ich habe sicherlich schon über 1500 Leute beraten. Kein Fall gleich dem anderen. Und deshalb, jedes neue Beratungsgespräch ist halt immer wieder spannend. Ja.
Kennst du dich, würdest du sagen, du hast einen Überblick über diese 266 Länder von der Struktur?
Ja, ja.
Große Behauptung.
Ja, frag mich irgendwas. Frag mich also,
Land,
frag mich den Steuersatz.
Ich habe mich jetzt ein halbes Jahr lang in Deutschland mit dem Zeug rumgeärgert. Das war einer der Gründe, warum es dann rausgeht. Ne?
Nee, ich habe mir mal gesagt, ich habe dieses Business oder diesen Weg auch gewählt, weil ich einfach schon in der Schule wusste, also in der Schule war ich extrem schlecht. Vielleicht war ich unterfordert, ähnlich wie du wahrscheinlich. Und habe halt immer gemerkt, ich kann halt extrem schnell lesen, Informationen aufnehmen und auch relativ gut wiedergeben. Und das habe ich schon in der Uni und in der Schule als großen Vorteil gemerkt, dass ich bestimmt 10-mal so schnell lese wie der Durchschnitt. Und das hilft mir natürlich ungemein, diese Themen, diese massenhaften Informationen aufzunehmen, zu sortieren, zu verstehen, zu speichern. Ich habe auch nicht alles gespeichert, aber ich weiß so ungefähr, wo ich es nachschauen muss. Ja. Und dann kann ich das in zwei Sekunden googeln und dann weiß ich alles.
Ich habe während meines Studiums bewusst mit diesem Speedreading angefangen. Dass ich anfange, in zwei Schritten Subvokalisation vermeiden und danach diese Fixierpunkte reduzieren, dass ich wirklich so ein ganzes Buch, wir hatten damals VWL, so ein mega langweiliges Mankiw, kennst du vielleicht auch, aber das ist so.
Ja, muss ich auch lesen.
Kann ich an so einem Tag lesen, weißt du, und dann behalte ich aber auch 80%, weil das ist, glaube ich, was viele Menschen machen, sie lesen halt zu langsam, dann schweifen die Gedanken ab.
Ja, diese Informationsaufnahme, das ist halt die Sache, wenn du schneller liest, dann behältst du eigentlich mehr. Ja, bei mir, also ich habe den Spirit-Reading-Kurs gemacht, das hat sich ein bisschen evolutionär entwickelt. Ich weiß noch, als ich im Kindergarten war, war ich irgendwie Logotherapie und mir wurde prophezeit, ich würde niemals lesen und schreiben können. Aber 2 Jahre später habe ich schon die komplette Bibel gelesen. Also irgendwie.
Du liest im Kindergarten die komplette Bibel?
Ja, ja. Also es war dann Grundschule, erste, zweite
Klasse. In der Grundschule liest du die Bibel?
Ja, ganze Bibel.
Warum?
Fand ich sehr spannend, sehr spannende Storys.
Bist du religiös irgendwie sowas? Nein.
Nee, ich war, als ich so in der Pubertät hatte ich so eine Phase, da war ich irgendwie beim Blauen Kreis, die Leute, die keinen Alkohol trinken. Und dann Kirchenlieder singen und so weiter und sich mit Jesus befassen. Ja. Da war ich aber eher so aus Gruppenzwang, würde ich sagen, weil da meine Freunde waren. Ich bin sehr spirituell, würde ich sagen, aber nicht wirklich religiös. Aber ich habe mich viel mit allen Weltreligionen beschäftigt, aber ich bin, sag ich mal, am ehesten dem Taoismus zugeneigt.
Was ist der Taoismus?
Taoismus ist ja die alte chinesische Philosophie, ist nicht so bekannt wie Buddhismus. Ist so ein bisschen, sag ich mal, freiheitsliebender, so ein bisschen weniger Regeln.
Sind die östlichen Religionen halt alle so ein bisschen?
Nee, Taoismus, vor allem bekannt durch Yin und Yang, ist quasi die Polarität zwischen zwei Polen. Das Weibliche und das Männliche, das Dunkle und das Helle. Ich habe meine Firma vor 4 Jahren auch nach dem Prinzip des Taoismus benannt, Wai Wu Wai Limited. Weil Wu Wei steht für quasi aktive Passivität. Ja, dass man quasi einfach das Leben so lebt, Sachen auf sich zukommen lässt, nicht wirklich plant, das ist natürlich jetzt ein gewisses Paradox. Aber so große Lebensentscheidungen plane ich nicht wirklich, lasse ich auf mich zukommen. Und da musst du halt einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist so ein bisschen das Prinzip des Taoismus. Ja.
Von den alten Griechen auch schon, dieses Pentarei, alles fließt und alles kommt irgendwie
genau,
auf
dich zu. Genau.
Und dann kommt es wird schon alles gut.
Genau, und das musst du einfach so ein bisschen dann in dein Leben inkorporieren, so also ein bisschen mit Pareto-Prinzip, ne, 80%, 20%. Das habe ich sehr stark versucht, die letzten Jahre so ein bisschen zu gestalten in meinem Leben und ich glaube, das wäre gut, ja.
Also würdest du schon sagen, du bist ein optimistischer Mensch?
Ja, ich bin sehr optimistisch. Also ich bin sehr optimistisch für mich selbst. Ich bin relativ pessimistisch für die Zukunft der Menschheit. Also.
Okay.
Oder zumindest für die Zukunft gewisser Erdkreise.
Macht dir das Sorgen?
Nö, also mir persönlich macht es keine Sorgen. Ich freue mich drauf, weil es riesige Möglichkeiten bietet, neue Sachen zu gestalten, viel Geld zu verdienen. Und insofern macht mir so ein Crash oder sowas nicht Angst. Ja.
Wenn du dein ganzes Geld jetzt verlieren würdest?
Ja, ich sag mal, irgendwie im ersten Jahr, als ich angefangen habe, als ich dann nur irgendwie 1.000, 2.000 im Monat hatte, dann habe ich mich viel mit dieser Frage beschäftigt. Aber ich würde sagen, selbst wenn jetzt mein ganzes Business von heute auf morgen hops gehen würde, würde es einen Monat dauern, bis ich das Gleiche wieder habe. Oder wahrscheinlich sogar was Besseres, weil ich einfach viele Sachen anders machen würde.
Was würdest du anders machen? Was waren so deine Learnings? Ich meine, du hast vor 3-4 Jahren ungefähr, wann hast du gestartet genau?
Ja, ich sag mal, ich habe halt auch nicht den Ansatz, extrem viel zu skalieren oder extrem schnell zu skalieren. Ich lasse es langsam wachsen und habe jetzt auch nicht vor, einfach wegen meinen Reisen jetzt groß Mitarbeiter aufzubauen oder sowas. Ich habe jetzt zwar über 10 Mitarbeiter, das ist vor allem für andere Projekte, für Zusatzprojekte. wo ich irgendwie Leute habe, die quasi managen, die dann meine Businesspartner sind. Langfristig habe ich schon vor, auch ein größeres Team aufzubauen, das nur zu führen, wenn ich dann nicht mehr ganz so viel reise. Das wird schon so in 2-3 Jahren der Fall sein. Aber aktuell bin ich am liebsten für mich und mache mein Tagesgeschäft und bin damit soweit zufrieden. Ja.
Aber wenn du jetzt komplett neu anfangen müsstest, würdest du das gleiche Thema wieder wählen?
Ja, zur aktuellen Marktlage ist dieses Thema immer noch extrem unterrepräsentiert. Es gibt zwar Konkurrenz, ich würde nicht wirklich sagen Konkurrenz, aber es ist halt einfach, ich habe dieses Thema ganz bewusst gewählt, weil es halt einfach eine extrem hohe, sag ich mal, Markteintrittsbarriere gibt, vom Wissen her, aber teilweise auch vom Mut, sage ich jetzt mal her, weil viele Leute sich einfach nicht trauen, weil sie denken, dann kommt sofort der böse Staat und verklagt dich wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und
Geldwäsche. Das ist bei dir aber auch so, du machst dich ja nicht bei allen beliebt. Ich meine, du hast mal bei Galileo so eine Doku gemacht, ne? Millionen von Leuten haben das gesehen, wenn man sich die Kommentare so anguckt. Viele cool, Steuern sparen, irgendwie die hieß ja auch so irgendwas, der Mann, der keine Steuern zahlt oder so, ne?
Und dann, das geht, auch, dieser Mann zahlt keine Steuern, richtig.
Ja.
Ja, aber das liegt so ein bisschen in meinem Naturell, auch schon in der Schule und auch im Studium, ja, als ich dann quasi der einzige Libertäre unter 300 Staatswissenschaftlern war. Ja, da habe ich mich schon sehr unbeliebt gemacht mit meiner libertären Hochschulgruppe. Und mir macht es durchaus Spaß, Leute zu provozieren. Und mir reicht es völlig aus, wenn mich 0,1% der Deutschen cool finden. Ja, 0,1% der Deutschen sind immer noch, wie viel Prozent? 80.000. 80.000,
ja, das reicht völlig aus. Kann ich nicht mehr rechnen.
80.000, selbst wenn wir den Euro im Monat zahlen.
Ja, ja, nicht, Jahr nur aus, zahlen. Nicht nur aus Business-Perspektive, sondern viele haben ja Angst, wenn sie jetzt irgendwie so ein Business starten und nicht so populäres oder ein kontroverses Thema machen.
Ja, aber ich glaube, das ist wirklich oft ein Weg, sehr schnell, sehr, sehr gutes Einkommen zu erreichen oder eine sehr große Reichweite zu bekommen.
Einfach indem du diese Anfang an mit Kritik umgehen?
Ich kann generell nicht mit Kritik umgehen, aber es ist natürlich was anderes, als wenn dich jetzt irgendwelche Leute, die du nicht kennst, kritisieren oder wenn dich andere, also ich kann schon mit Kritik umgehen, wenn sie gerechtfertigt ist, in meinen Augen. Kommt immer sehr stark auf die Autorität desjenigen an, der die Kritik gibt. Ne? Wenn derjenige, der die Kritik gibt, in deinen Augen irgendwie cool ist, was Sachen besser macht, quasi ein Vorbild für dich ist, dann nimmst du das an und versuchst dich zu verbessern. Aber im Regelfall ist die Kritik halt relativ ungerechtfertigt, kommt von Leuten, die keine Ahnung haben.
Das ist schon schwierig. Und ich habe eins der Bücher, das hat sich 50.000 Mal verkauft, hatte über 100 positive Rezensionen. Dann kam eine Ein-Sterne-Rezension. Ne? Ich habe die 100 Positiven nicht mehr gesehen und ich habe gedacht, scheiße, dann musste ich auf die eine noch antworten und habe mich darüber geärgert. Das ist so, dieses mit Kritik umgehen, sich öffentlich angreifbar zu machen.
Ja, ich sag mal, es ist durchaus, sag ich mal, muss man lernen. Man muss auch, sag ich mal, viele Leute, wenn sie Kritik bekommen, entschuldigen sich und versuchen dann alles besser zu machen. Ich glaube, das ist nicht der beste Ansatz. Gerade wenn die Kritik nicht gerechtfertigt ist, dann würde ich einfach mit vollem Rohr zurückschießen.
So ein häufiges
kontroverses Thema. Kannst ruhig die Leute vergraulen.
Aber jetzt sagt dir jemand, Steuern zahlen ist fair, ich muss Steuern zahlen, du nutzt doch auch die Straßen, du nutzt doch auch die Bildung in Deutschland, du nutzt doch auch, keine Ahnung was, das sind ja die Standardargumente, die du wahrscheinlich häufig kriegst, ne?
Ja, das kann man diskutieren, aber meistens führt so eine Diskussion nicht zum Erfolg und auch aus, sag ich mal, taoistischer, spiritueller Ebene heraus, der Tourismus sagt halt auch, Diskussionen führen eigentlich zu nichts. Dementsprechend, ich versuche mit gutem Beispiel voranzugehen, Vorbild zu sein für viele und viele folgen dem.
Ja.
Und das ist cool, wenn die Leute das nicht interessiert. Von mir aus sollen sie gerne Steuern zahlen. Ja. Irgendwer muss ja die Staaten finanzieren.
Du sagst also, es muss Staaten noch geben?
Nicht zwingend. Nee, man kann alle Staaten auch rein passiv, also über Mehrwertsteuern, Konsumsteuern finanzieren. Alles möglich.
Du brauchst überhaupt noch dieses Konstrukt eines Staates?
In meinen Augen nicht. Nee, ich meine, es braucht natürlich schon irgendeine Form des Zusammenlebens. Ja. Das muss nicht unbedingt ein Staat sein. Nee, ich habe dieses eine Projekt, freie Privatstädte. Da geht es einfach darum, nee, man schließt den Gesellschaftsvertrag freiwillig ab.
Das heißt?
Nee, wir werden irgendwie in Deutschland reingeboren und geben irgendwie implizit unsere Zustimmung zu allen Gesetzen.
Ja.
Und der große Nachteil ist, der Gesetzgeber kann die Gesetze immer einseitig ändern. Das heißt, er kann das, klar, demokratisch legitimiert, aber
mehr oder weniger,
aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, wird es halt geändert. Nee, in so einer freien Privatstadt kriegt jeder seinen Vertrag, hat seine Rechte, seine Pflichten. Aber es kann dann eben nicht mehr einseitig vom Betreiber geändert werden, sondern nur noch mit Zustimmung der anderen Vertragspartei. Und es gibt ja halt einfach deutlich mehr Rechtssicherheit und mehr Stabilität.
Okay, das würde aber auch bedeuten, dass wir in viel, viel kleineren Gemeinschaften zusammen sind.
Ja, nicht unbedingt. Die Privatstadt kann natürlich auch durchaus Ausmaße wie in Singapur oder Hongkong erreichen. Aber du hast schon recht, generell, ich bin großer Fan von Demokratie, ich bin großer Demokrat, aber ich glaube, Demokratie funktioniert nur in kleinen Gemeinschaften. Wo du so einen gewissen Social Pressure hast, wo du die Leute kennst.
Und auch eine gewisse Identifikation mit den Themen. Jetzt EU-weit zum Beispiel, da werden immer so viele Sachen angestimmt.
Ja, das klappt einfach nicht. Das ist etymologisch sehr interessant. Demokratie kommt eigentlich nicht von Demos, Volk, sondern von Deme. Das war damals die kleinste Verwaltungseinheit in Griechenland. Quasi der Bereich, den du von einem Hügel aus überblicken konntest. Und das ist eigentlich die optimale Größe. Das ist generell nicht mehr als 10.000 Leute.
Okay. Alternativen? Wirklich einmal, dass du sagst, jeder wie Vertrag, wie so eine Art Firma das Ganze zu führen?
Ja, die Anarchokapitalisten, zu denen ich mich zähle, sage ich mal, sagen, man kann alles privatisieren, man kann auch das Rechtssystem privatisieren, man kann Sicherheit privatisieren und das den, sage ich mal, Markt überlassen. Der Markt, der dann eben auch unverzerrt ist. Ja, ich glaube, das funktioniert.
Jetzt an der Deutschen Bahn zum Beispiel, ne? Seit der Privatisierung ist viel Scheiße
passiert. Ist ja nicht privatisiert.
Ja, teilprivatisiert. Also ich glaube, so bestimmte Infrastruktur, glaubst du nicht so
Grundwasser? Muss halt einfach unterscheiden. Was heutzutage als Privatisierung gemacht wird, hat halt wenig mit privat zu tun. Es gibt keinen Wettbewerb, keinen wirklichen Wettbewerb.
In dem Moment, wo es bei einem Grundbedarf, sagen wir mal Wasser, ne? Keinen Wettbewerb mehr gibt.
Ja, das ist so ein bisschen auch die Sache natürlich, dass die Leute sehen nur diesen Gegensatz Markt und Staat. Es gibt auch was anderes. Ne? Es gibt einfach freiwillige Zusammenschlüsse von Menschen, die etwas erreichen wollen. Es muss nicht unbedingt einen Staat geben, es muss nicht unbedingt einen Markt geben. Man kann natürlich auch, was weiß ich, eine Genossenschaft dann über das Wasser haben. Einfach einen freiwilligen Zusammenschluss. Das kann ja Gemeineigentum sein, aber es muss nicht zwingend den Staat gehören.
Okay.
Ja, es geht nicht darum, alles zu privatisieren. Es geht letztlich darum, einfach alles auf freiwilliger Basis stattfinden zu lassen. Es muss nicht unbedingt Profit bringen. Es reicht aus, wenn die Menschen freiwillig Zusammenschlüsse eingehen können. Können auch ruhig kommunistische Zusammenschlüsse sein. Ich habe gar nichts gegen Kommunismus. Kommunistische Städte sollen so viel entstehen wie möglich. Bloß, man sollte halt nicht gezwungen werden, Teil zu sein und man sollte jederzeit raustreten können. Und dann funktioniert es halt nicht mehr.
Ja, toll auf dem Papier, aber in der Realität dann halt schwierig umzusetzen. Weil ich glaube, gewisse Charaktereigenschaften der meisten Menschen sprechen so ein bisschen dagegen, das praktisch umzusetzen derzeit. Ich glaube aber, es ändert sich, wenn wir in einem anderen System aufwachsen würden.
Ja, es ist sehr stark systemgeprägt, gerade in Deutschland. Wenn du 13-Jährige gekidnappt wirst, um in die Schule zu gehen, dann...
Gekidnappt, das ist aber ein drastischer Ausdruck.
Ja, da bin ich recht drastisch im Zwangsschulkinderentführungsindoktrinierungssystem.
Ja. Wird immer schlimmer. Ja, die Schule ist natürlich auch...
Und das ist eben auch ein großes Thema für mich. Ich helfe vielen Familien, sag ich mal, der Schulpflicht in Deutschland zu entgehen und ihre Kinder dann eben, sag ich mal, selbstbestimmt aufwachsen zu lassen.
Geht das so einfach in Deutschland?
Geht relativ einfach. Man kann nach Frankreich ziehen oder nach Österreich einfach neben.
Okay, aber in Deutschland?
In Deutschland nicht. Deutschland macht da riesen Stress. Selbst wenn man das macht, sollte man möglichst nur in den Ferienzeiten nach Deutschland reisen.
Ich war neulich auf so einem Vortrag und die hat was von den Freischulen erzählt. Das war in Berlin jetzt hier. Und die meinte, die haben ihre Kinder legal aus der Schule rausgenommen. Unterrichten die selbst und haben dann aber, die haben sogar das Abitur noch machen können. Das heißt, die haben 10 Jahre oder 12 Jahre dieses Homeschooling gehabt.
Ja, es geht mit gewissem Aufwand, also relativ hohem Aufwand in Deutschland auch, aber in anderen ist es deutlich einfacher. Aber es ist zum Beispiel, das machen Geschäftspartner von mir in Österreich. In Österreich kannst du deine Kinder anmelden, bis zweimal mit denen, einmal mit denen im Jahr in Österreich für 2 Wochen, die machen die ganzen Prüfungen und steigen dann ganz normal im Schulsystem auf. Dann kannst du denen immer noch mit österreichischer Matura ganz normales Studium ermöglichen. Aber ich glaube, dieses Zertifikatesystem hat sich weitgehend erledigt und meine Kinder will ich definitiv nicht in irgendeine Schule stecken. Würde ich auch nicht generell irgendwie staatliche Sachen reinschicken, weil ich einfach glaube, das wird in 10 Jahren nicht mehr gebraucht.
Definitiv nicht. Ich glaube, was du lernst, ist dich anzupassen, zu gehorchen. Und du, das ist, habe ich schon mal gesagt, dieses gezüchtete Zahnrädchen im System. Und wir züchten immer mehr Arbeiter, die nicht denken können, in einem System, wo immer mehr... Wir brauchen keine Fabrikarbeiter mehr. Das kommt alles, die KI, die Roboter oder was auch immer. Wir brauchen Leute, die denken, die wissen.
Ja, man merkt das zum Beispiel an China. China ist uns stark überlegen, gerade auch was die Intelligenz vieler Leute dort angeht. Aber die sind halt zu fleißig. Die werden zu reinen Robotern in der Schule und Uni abgestimmt. Denen fehlt die Kreativität. Und das ist der Vorteil Europas und auch der USA.
Noch. Ja, das ist ja, sehe ich jetzt in Gefahr.
Ja, aber da muss sich in China schon einiges ändern, damit die Leute dort kreativer werden.
Also meinst du, das ist so wirklich, dass die Leute, die lernen nur zu gehorchen?
Die werden abgeschumpft dort, ja. Den fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas.
Auf das Gefühl habe ich ja in Deutschland schon.
Ja, das hast du in Deutschland auch ähnlich. Ja.
Also wahrscheinlich da nochmal schlimmer.
Nee, aber ich glaube, es ist einfach ein gewisser Bewusstseinssprung bei vielen und das hattest du einfach nicht. Aber die neue Generation, die jetzt heranwächst, gibt Millionen von Kindern, die einfach deutlich freier und selbstbestimmter aufwachsen. Mit Eltern, mit dem richtigen Mindset. Und ich glaube, das wird uns in Zukunft einfach auch deutlich mehr Wohlstand in der Welt bescheren.
Welches Mindset oder welche Regeln würdest du deinen Kindern mitgeben von dem, was du jetzt auf den Reisen so gelernt hast?
Ja, ich will sie vor allem einfach zur unbedingten Offenheit entziehen, zu viel Neugier. Ja, gerade Kinder sind halt extrem neugierig und das wird in der Schule meistens aberzogen.
Ja.
Und ich sehe das zum Beispiel an Tochter von meinem Geschäftspartner, die ist jetzt 7, die spricht 5 Sprachen fließend. Ja. Kinder lernen super schnell Sprachen. Ich habe damals, als ich noch in Konstanz studiert habe, habe ich so ein soziales Projekt angeschlossen, hatte meinem, sag ich mal, Kind aus so einer Asylfamilie, der war irgendwie aus dem Kosovo. Und der, als ich ihn getroffen habe zum ersten Mal, konnte gar kein Deutsch. Nach 2 Monaten konnte er fließend Deutsch. Die lernen so extrem schnell, kannst du dir gar nicht vorstellen.
So muss ja nicht. Ja, die Schule da fast Körperverletzung.
Yeah. Ich meine, es gibt auch gute Schulen, keine Frage. Ja. Aber es ist nicht das staatliche Schulsystem.
Ja, okay, aber deinen Kindern jetzt Neugier, Offenheit wird es ihnen auf jeden Fall mitgeben.
Ja, schon noch so ein gewisse, ne, ich halte nichts davon, komplett irgendwie Kinder laissez-faire zu erziehen. Es sollte schon gewisse Grenzen geben. Ich würde jetzt nicht frei irgendwie von Anfang an irgendwie YouTube komische Filme gucken lassen. Ich habe da schon einen gewissen Kanon an Sachen, die meine Kinder irgendwie lesen müssen oder sehen sollten.
Was wäre das zum Beispiel? Vielleicht hören ja auch ein paar Kinder zu, wahrscheinlich nicht, aber.
Ja, ich halte es einfach sehr spannend, dass man einfach viel liest als Kind. Das müssen gar nicht mehr zwar irgendwie Sachbücher sein. Das reicht aus, irgendwelche Fantasy-Romane oder andere Sachen zu lesen. Einfach weil man damit eben diese Offenheit und Neugier eigentlich hat, ja.
Bei mir ganz toll war es, ich habe auch viel Fantasy-Science-Fiction gelesen, diese Fantasie überhaupt entwickelt, weißt du?
Also was mich zum Beispiel in der Jugend extrem weitergebracht hat, ich habe sehr viele Karl-May-Bücher gelesen. Der Karl-May hat eigentlich nur, war ja quasi nicht an den ganzen Orden, sondern
ja,
hat alles nur erfunden.
30 Bücher sah ich auch von ihm, ich hatte so eine große Sammlung.
Und ich habe mir gerade vor 3 Monaten habe ich mir die 50 Bände Karl May für ein paar hundert Euro auf mein Kindle geladen. Und bin jetzt gerade dabei, alle nochmal durchzulesen. Ich bin jetzt gerade wieder bei Band 15.
Okay, begeistert dich das heute immer noch?
Ja, mich begeistert das sehr, einfach diese Erinnerung, die du an deine Kindheit hattest, quasi dann nochmal aufleben zu lassen. Ja.
Okay.
Durch die Lektüre.
Kommen die Wellen hier gerade so doll. Bei mir war es das Phantom der Oper, sehr, sehr tolles Buch, aber die Geschichte von Susan Kay. In der Kindheit irgendwann mal gelesen, jetzt vor einem Jahr mal wieder gelesen, fand ich immer noch sehr toll. Vielleicht sollte ich Karl May dann auch nochmal lesen.
Ja, und du beschäftigst dich einfach mit den Ländern. Ja, damals war mir irgendwie die Wüste in Nordafrika und in der Nahosten komplett fern und dann bist du auch aufgewachsen mit 11. September und Afghanistan-Krieg und Irak-Krieg und dachtest, ja, da möchte ich niemals im Leben hin. Aber jetzt war ich halt schon dort. Ich war im Irak, ich war an der afghanischen Grenze, Afghanistan jetzt bald. Ich war in Nordafrika, im Sudan und so weiter. Und das ist schon cool, wenn du da so ein bisschen quasi die Orte, die früher deine Romanhelden entdeckt haben, wenn du sie dann selber kennenlernst. Ja.
Das ist faszinierend. Das sind auch so Länder, ich glaube, das liegt aber ganz toll an unseren Medien. Du nimmst sie ja nur negativ wahr, ne? Jetzt habe ich ein Buch gelesen, Factfulness. Kennst du das?
Nee, habe ich noch nicht gelesen.
Im Prinzip die Statistiker erklärt so die Welt und wenn du durch die Medienbrille guckst, die Welt wird immer schlechter, wir werden immer ärmer, immer mehr Leute hungern, immer mehr Leute sind krank. Alles Negative. Und das ist so ein Statistiker, der guckt wirklich konkret auf die Zahlen und sieht, okay, nein, es sind nicht mehr Leute, die arm werden.
Nein, jedes Jahr verbessert sich die Welt ungemein.
Ja. Und genau das hebt er vor. Ich meine, wir sitzen heute hier in einem Airbnb von völlig fremden Menschen und ziehen da ein mit einem Gefühl von Sicherheit, weißt du? Wir können jetzt hier heute so ein Grab mieten und da fährt mich ein völlig fremder Fahrer auf der anderen Seite des Planeten durch die Gegend. Und ich habe ein relativ sicheres Gefühl. Dieses Gefühl von Angst und Furcht, das durch diese Medien verbreitet wird. Ne?
Ja, und das hast du selbst in diesen Ländern. Ja, in Sudan kannst du ohne Probleme an die Straße stehen, Finger raus und dann nehmen dich die Leute mit. Die haben halt einfach ein ganz anderes Verständnis, auch von Gastfreundschaft. Auch eine ganz andere Vertrauenskultur. Ja.
Würdest du deinen Kindern Medien erlauben, Fernsehen oder Zeitung?
Also ich halte nicht davon, jetzt irgendwie komplett analog zu gehen. Aber ich glaube, es sollte schon kontrolliert sein. Ich meine, meine Eltern haben selbst versucht, mich vom Computer abzuhalten. Haben sie nicht wirklich geschafft.
Das klappt nicht. Oder dem Moment, wo du den Kindern das verbietest.
Und das weißt du einfach, wenn du freiheitlich denkst, dann weißt du, dass Verbote einfach das Ganze noch attraktiver machen.
Machen es interessanter, ja, genau.
Also sollst du ihnen vielleicht verbieten, nicht am Computer zu sein.
Ja, du müsstest vielleicht
musst die zwingen,
Mindset dieses Selbstdenkens. Das ist, glaube ich, das, was den meisten Deutschen heutzutage fehlt. Im Prinzip das, was Kant damals alles bewegt hat. Ne? Hab den Mut durch deines eigenen Verstandes. Das ist so die völlige Aufklärung, die wir gerade mehr oder weniger rückwärts durchlaufen.
Ich halte auch ganz wichtig, Kinder Kinder sein zu lassen und nicht schon irgendwie mit 3 Jahren in die Vorschule zu schicken. Hm. Sondern ich würde es sogar wahrscheinlich experimentieren, Kinder erst verspätet lesen zu lernen. Irgendwie mit 10 oder so. Warum? Dass sie einfach längere Zeit Kinder sind. Und solange sie Kinder sind und neugierig sind, können sie andere Sachen deutlich schneller lernen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, um Sprachen zu lernen, müssen die lesen können.
Okay.
Das kannst du danach machen.
Hm.
Also dann bist du halt, was weiß ich, 3 Monate mit deinem Kind irgendwo, wo es eine neue Sprache gibt. Und das hat er dann seine lokalen Freunde, spielt mit denen und hat dann super schnell die Sprache gelernt.
Ja,
das ist ja auch oft das Argument, ja, Schule ist ja nicht wegen der Bildung da, sondern um das Kind so ein bisschen der Gesellschaft anzupassen, dass es Freunde hat und so weiter. Das halte ich für ein schwachsinniges Argument.
Na, anzupassen glaube ich schon.
Ja, die Anpassung liegt dann darin halt, dass es verprügelt wird von irgendwelchen Kindern, die ein bisschen älter sind und ein paar Muskeln schon haben.
Ist dir das passiert? Ich meine, du bist ja einer der Größten. Du bist über 2 Meter.
Ja, ich sag mal so, ich war nie so das wirkliche Opfer in der Schule, aber schon stark Außenseiter und konnte mich aber immer wehren, sozusagen.
Hast du das Gefühl, jetzt immer noch ein Außenseiter zu sein? Da leben 80 Millionen Menschen und die machen alles anders als du.
Ja, sage ich mal, unter Deutschen bin ich sicherlich ein Außenseiter, aber ich kenne natürlich auch sehr viele Leute, die ähnliche Dinge wie machen.
Aber egal, wo du jetzt ja hingehst, du bist ja immer irgendwie ein bisschen der Außenseiter.
Ne? Ja, aber mir gefällt diese Rolle. Also das habe ich gerade oft, wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Reisegruppen bin, was ich ja schon öfters mache, in so exotischen Ländern, gefährlichen Ländern, da reise ich dann nicht allein, da reise ich dann irgendwie mit einer Gruppe.
Hm.
Einfach, weil es auch einfach die Kosten viel zu hoch wären, wenn du dann irgendwie alles nochmal privat machst.
Hm.
Und mir gefällt es einfach so, in dieser Rolle zu sein, wo die Leute dich dann auch nicht kennen. Die wissen gar nicht, was du für ein Unternehmen hast, dass du um die Welt reist, was du so machst und dann so langsam so Gruppendynamik zu beobachten. Das mache ich sehr gerne, mich irgendwie in die Bar setzen alleine oder in den Club zu gehen alleine. Das können viele Leute ja auch nicht. Dann einfach Menschen zu beobachten.
Okay, das heißt, du sitzt dann 2 Stunden an der Bar mit deinem Drink. Alle denken, da sitzt der große, schüchterne Junge.
Ja, richtig. Das ist schon, macht mir Spaß einfach.
Das waren wir aber mittlerweile mit die besten Abende, wo ich wirklich rausgegangen bin jetzt in Chiang Mai oder so, alleine rausgegangen, weil alle anderen schon geschlafen haben. In dem Moment lernst du aber auch mehr Leute kennen. Also ich würde mich ja nicht 2 Stunden alleine in die Bar setzen.
Ja, da wirst du eigentlich automatisch angesprochen.
Ja, genau.
Das ist auch so ein bisschen natürlich mein Vorteil, einfach als großer, weißer Mann.
Du wirst angesprochen, ne?
Wirst du angesprochen,
fällst auf. Ja. Sie sagen, du bist ein selbstbewusster Mensch?
Ja, ich würde schon sagen, ich bin sehr selbstbewusst in vielen Aspekten des Lebens. Ich muss ja unterscheiden zwischen verschiedenen Selbstsachen, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und so weiter. Aber selbstbewusst schon, ja.
Hat sich das durch das Reisen verändert? Oder durch all die Erlebnisse? Jetzt hast du eine andere Sicht, als bei mir warst. Ich komme vom ganz, ganz kleinen Dorf, ne? Da war ich eine Zeit lang in einer bisschen größeren Stadt, 40, 50.000 Einwohner, war ich ein paar Jahre in Berlin. Und dann hast du aber ein paar Millionen Einwohner. Und dann kommst du auf die kleine Stadt oder auf das Dorf zurück und ich finde, du hast ein anderes Gefühl. In dem Moment, wo du jetzt hier, ne, ich steige nachher aus dem Flugzeug aus und lasse dieses Mann vom Weltgefühl, weißt du, fliegst du alleine um die halbe Welt und du kommst zurück in diese Heimat, wo alles ein bisschen gleich geblieben ist, dass das schon eine Art von, das verändert dich auch irgendwie, weißt du?
Ja, ich hatte halt, das habe ich noch nicht erzählt, nach dem Abi war ich ein Jahr in Neuseeland. Hab dort ein freiwilliges soziales Jahr gemacht.
Selbstfindungstrip.
Ja, so ein bisschen Selbstfindungstrip.
Mit der Gitarre am Lagerfeuer.
Ja, nicht ganz. Ich war da sehr isoliert. Ich habe an einer Schule in den Bergen gearbeitet und auf so einer Farm, auch weit draußen. Mit geistig behinderten Leuten und gerade dieses halbe Jahr mit den Autisten hat mich sehr weitergebracht.
Warum?
Es sind halt einfach, es waren ältere, so 50, 60 Jahre alte Autisten, die gar nicht mal sprechen konnten und ich habe die halt überall rumgefahren und mit den Aktivitäten unternommen, war mit dem einen schwimmen, habe Feuerholz gesammelt, weil der andere immer mit seinem Feuerholz rumgespielt hat und so weiter und das hat mir einfach, sag ich mal, eine neue Bewusstseinsebene auch eröffnet, ja, das ist einfach.
Inwiefern?
Einfach Leute gibt, die eben nicht so im normalen Leben sind, die nicht mehr sprechen können oder die taubstumm sind, weil die natürlich trotzdem einfach offen sind für ihr Leben und gewisse Sachen machen können. Und
macht dich wahrscheinlich auch dankbarer dafür.
Macht mich sehr dankbar, genau, richtig. Und das hat mir eben auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, weil wie gesagt, ich war ein starkes Zockerkind. Ich war zwar super geil in der Virtual Reality, aber hab mir nicht mehr irgendwie getraut, mit 16 Jahren irgendwie zum Bäcker zu gehen und ein Brot zu kaufen oder so. Also jetzt krass ausgedrückt, ja.
Nee, aber ist bei mir manchmal auch noch eine Herausforderung, weißt du, dieses Zögern. Wir sind heute zu spät hier gekommen, weißt du, wir kommen um 12 an und 100 Leute sitzen schon da und warten.
Und das war für mich jetzt auch für mein Business, sag ich mal, die größte Herausforderung. Ich habe mir ganz am Anfang, so 2016, ich habe mich nicht getraut, irgendwie mit Leuten zu telefonieren. Ich habe meine Beratung rein schriftlich gemacht.
Das ist bei mir auch, ja.
Und dann irgendwann einfach, weil es einfach, sag ich mal, einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, das schriftlich zu machen, wenn man es einfach mündlich machen kann, ja. Da habe ich mich dann langsam getraut, so in die Telefongespräche reinzugehen. Aber es ist immer noch heute so, ich lasse mich nicht anrufen. Also mich kann eigentlich niemand außer Family oder enge Freunde telefonisch erreichen.
Das ist bei mir genauso, ja. Weil ich es aber auch nicht mag. Ich bin davor auch noch ein bisschen aufgeregt. Ja. Beim Telefonieren laufe ich immer rum. Ich kann nicht still sitzen dabei. Ich habe mein Headset auf und laufe durch die ganze Wohnung. Aber auch ich bestimme den Zeitpunkt. Dieses Selbstbestimmte ist mir auch ein bisschen wichtig, und dass ich mich ein bisschen darauf vorbereiten kann.
Ja, also eigentlich gibt es Telefonate nur mit Termin und sonst alles schriftlich. Oder Sprachnachricht geht ja heutzutage auch.
Ist auch eine Art von, wenn du das regelmäßig machst, das geht besser, ne? Oder wird irgendwann besser, ne?
Ja, ähnliches mit Vorträgen. Also vor 6 Jahren noch in der Uni, als ich irgendwie einen Vortrag machen musste, halbes Jahr vorher, jeden Tag, oh scheiße, einen Tag weniger, weil das der Vortrag dann, das waren dann irgendwie nur 10 Leute und der Professor. Und ich habe mich extrem stark darauf vorbereitet. Und ich habe einfach festgestellt, eigentlich, je weniger ich mich darauf vorbereite, heute habe ich meinen Workshop gehalten, komplett improvisiert. War mega.
Das heißt, Tim sagt dir jetzt hier ein Thema, Flaggentheorie, und dann fängst du an, darüber zu erzählen, weil du das einfach so drin hast, das Thema.
Das habe ich komplett drin. Das kann ich auch nicht nur eine Stunde, kann ich 20 Stunden ununterbrochen reden.
20
und
Stunden?
Dass ich 20 Stunden ununterbrochen rede.
Das Mikrofon kann 12 Stunden aufzeichnen. Ich gieße dir aber erst noch ein bisschen rum. Ne?
Ja, dann, damit ich nicht schweige.
Nee, ich finde das mega interessant. Mir ist auch so bei den Vorträgen. Ich habe eine Zeit lang immer vorher getrunken.
Ja, habe ich auch mal gemacht.
Also nicht ein Glas Wein, aber genau.
Ein Glas Wein und eine Tafel Schokolade.
Und dann ging's los. Mittlerweile habe ich auch eine gewisse Sicherheit entwickelt, dass ich einfach weiß, worüber ich rede. Aber auch ganz viel anhand von dem Feedback von Leuten. Weißt du, dass du im Coaching merkst, okay, du hilfst ihnen wirklich weiter. Manchmal sagen dann, hier, oh, dankbar, so toll, dass du dir Zeit für mich nimmst und blablabla, weißt du. Und das ist so... Das
ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele Speaker achten auf ihren Auslauf zu stark, aber überhaupt nicht auf die Inhalte. Die meisten Inhalte sind so shallow, dass ich eigentlich fast nie bei Konferenzen Themen zuhöre, sondern mir lieber ein Buch nehme und das einfach selber nachlese.
Ich kann zum Beispiel gar nicht zuhören. Das habe ich in der Uni auch gemerkt, weil es ist mir einfach zu langsam.
Ja, geht mir genauso. Ich ziehe mir auch keine YouTube-Videos. Diesen guten Podcast werde ich wahrscheinlich auch nicht hören,
das ist okay.
Weil es mir einfach zu langsam ist. Ja.
Du kannst bei Spotify aber auch auf die anderthalbfache Geschwindigkeit stellen, das mache ich auch immer.
Ja, ist dann aber immer noch 5-mal so langsam.
Ja, dann kriegst du ein Transkript.
Ja, das geht dann wieder gut. Das ist ja das Schöne an der neuen Technik. Jetzt auf meinem Handy kann ich alle Sprachnachrichten kann ich als Text anzeigen lassen.
Ich hasse Sprachnachrichten. Ich höre mir die aus Prinzip nicht an. Weil wenn mir da Leute eine 13-Minuten-Sprachnachricht
oder
selbst eine 5-Minuten, ne? Und ich kann nicht drin suchen und weiß nicht, worum es geht.
Ja, das ist das Schöne, wenn man einen eigenen Mitarbeiter hat, den kannst du sagen, ich kriege alles einen Text, aber ihr kriegt alles eine Sprachnachricht. Und die freuen sich auch darüber. Die müssen nicht lesen.
Ja, im Business mag das noch gehen, aber dann kriegst du mal eine private Nachricht. Die willst du ja auch nicht unbedingt mit deiner VA teilen. Ich rauche auch so viel. Hast du jemals geraucht?
Nee, ich habe niemals in meinem Leben Zigaretten geraucht. Ich rauche schon hin und wieder mal in Social Settings was anderes, aber keine Zigarren, kein Tabak.
Okay. Und welche anderen Drogen mal? So Ayahuasca-Zeremonie steht bei mir noch auf der Liste irgendwann mal in
Südamerika. Ja, ich bin relativ experimentell, was Drogen angeht.
Hat es dein Denken verändert?
Ja, also mehrere Sachen, eher die spirituellen Sachen. Wenn du jetzt Koks durch die Nase ziehst, dann bringt dir das nur kurzzeitig was, aber nicht wirklich irgendwie langfristig. Aber so LSD oder Ayahuasca oder gewisse Pilze, das ist schon, kann schon einen nachhaltigen Einfluss haben. Das war bei mir, ich habe Ayahuasca genommen schon vor 6 Jahren, noch vor Anfang meines Blogs. Und das war auch komplett unerwartet. Ich habe mich gar nicht damit vorher beschäftigt. Ich war im Dschungel in Ecuador an der kolumbianischen Grenze. Und
an der Bar mal so ein Milchshake bestellt.
Nee, auf einmal wir waren da halt, haben dieses Dorf besucht, was in der Nähe unserer Lodge war. Ich war da 6 Tage im Dschungel. Und dann kam halt der Schaman und hat angeboten, ja, heute Abend, wer Bock hat, keine Ayahuasca-Zeremonie. Das war dann auch nicht sonderlich vorbereitet, ne, das war dann quasi ein Tag statt mehrere Tage mit Vorbereitung und so weiter. Mhm. Aber war schon eine coole Erfahrung, ja. Und das hat mich, glaube ich, auch weitergebracht. Das berührt halt eigentlich echt die Seele, ja.
Das von einigen auch schon gehört, die haben nur gekotzt 3 Tage, denen ging das halt überhaupt nicht
gut. Ja, ich musste ich musste ein bisschen kotzen, nicht viel. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Reinigungsprozess. Ne? Wenn du jetzt viel seelischen Ballast loswerden willst, dann musst du ihn halt auskotzen. Ne?
Weißt du, warst schon relativ gereinigt vorher?
Ja, wahrscheinlich.
Würdest du das anderen Leuten empfehlen?
Also ich würde generell, alle spirituellen Drogen, weil man davon auch nicht wirklich abhängig wird. Ja. Weil man die teilweise einmal nimmt und dann möchte man sie nie mehr im Leben nehmen, weil es einfach zu krass war. Das ist gerade LSD oder sowas, also das ist schon...
Das würdest du nie wieder nehmen?
Ich würde es schon nochmal nehmen, in einem gewissen Setting, aber es ist jetzt halt nichts, was du jedes Wochenende einwerfen würdest. Ja.
Ich finde an dir am spannendsten wirklich diese Angstlosigkeit. Weil gerade das ist so, was viele, ich glaube gerade in Deutschland, diese Sicherheit, dieses, ich will immer alles sicher, ich will alles vorher planen, ich will alles wissen.
Ja, das ist halt das große Problem, weil das ist halt eine reine Illusion, diese Sicherheit. Und die kann halt auch relativ schnell dann nicht mehr da sein. Ja? Wir leben halt in einer starken Wohlstandsblase, Sicherheitsillusion in Deutschland. Das kann halt relativ schnell dann nicht mehr da sein. Dann gibt es halt mal irgendwie den Stromausfall im Winter. Und ja, die Leute können heutzutage halt auch nicht mehr selber kochen oder sich selber sorgen. Und wenn dann die Supermärkte geschlossen haben, dann verhungern die ersten.
Ne? Würdest du sagen, wenn eine unsichere Entscheidung vor dir steht, ne, entscheidest du eher rational oder verlässt du dich auch auf dein Bauchgefühl?
Ich verlasse mich schon relativ stark auf mein Bauchgefühl, vor allem wenn es um Geld geht, um Investments geht. Es ist sehr stark Bauchgefühl getrieben. Ist ja immer recht erfolgreich. Aber es ist schon, ich würde sagen, es ist halt rational vorsortiert und dann hast du am Ende eigentlich nur noch zwei oder drei Optionen und da entscheidet das Bauchgefühl, ja.
Ich habe von Gerd Kriegerenzer, heißt er, der hat auch dieses Risiko und Buch darüber geschrieben, genau, wo es genau darum ging. Weil es sind so viele Parameter, die können wir gar nicht alle beeinflussen, ne?
Ja, und deshalb sollte man halt viel lesen, weil einfach durch das Lesen, vor allem von Sachbüchern, vor allem von Biografien, ne, ich lese sehr, sehr viele Biografien und dann merkt man halt schon, es sind zwar irgendwie Sachen, die nicht direkt mit dir zu tun haben, aber an sich ist die Entscheidung relativ ähnlich. Und du weißt halt genau, was die Leute dann entschieden haben, teilweise auch falsch entschieden haben und wozu das geführt hat. Und das kann schon sehr weiterhelfen, ne?
Erkennst du Muster und welche Biografien würdest du so empfehlen?
Es gibt verschiedenste Sachen. Also ich habe relativ viel Unternehmerbiografien gelesen, aktuelle aus dem Silicon Valley, ob jetzt Elon Musk oder...
Elon Musk kann ich mir angucken. Frank Thelen habe ich jetzt zuletzt gelesen.
Was mich beeinflusst hat, ganz am Anfang, Richard Branson, ja. Das habe ich noch vor Startlos gegründet war, gelesen. Ja. Losing My Virginity, ja. Auch super. Ich habe immer noch die Metapher im Kopf, wo er seine eigene Fluglinie gegründet hat. Hm. Das sind schon... Persönlichkeiten, aber auch teilweise einfach generell Weltgeschichte zu lesen, einfach zu sehen, welches Volk abgekackt ist, weil es diese Fehlentscheidung getroffen hat. Ja. Das kann auch durchaus nützlich für deine eigene Sache sein.
Glaubst du, dass du solche großen Dinge... Ich habe jetzt gerade hier eine kurze Geschichte der Menschheit. Normalerweise lese ich also Sachen, die mich persönlich betreffen, aber das war super spannend, wie er mit einfachen, kurzen, klaren Sätzen wirklich durch die gesamte Entwicklung führt. Und auch wie unbedeutend wir mit unseren 80 Lebensjahren sind auf 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte und da stirbt das eine aus und das andere. Faszinierend.
Ja, also, sag ich mal, alles, was so in der Self-Help-Literatur heute da ist, war schon vor 2000 Jahren da. Ja, also wenn man die alten Griechen liest oder die alten Chinesen, zum Beispiel den Taoismus, zum Beispiel sehr taoistisches Sun Tzu, Kunst des Krieges, da ist so viel rauszunehmen aus diesem Buch, auch was persönliche Entscheidungen angeht.
Das wiederholt sich alles, ne? Von den alten Griechen. Ich hatte jetzt zuletzt von Hesse Siddhartha gelesen. Mhm. Das ist auch so. Das sind letztendlich die gleichen Gedanken. Das ist gleich, was Eckhart Tolle in seinem The Power of Now sagt. Dass er
einfach das jetzt ist halt einfach modern lebt. Angepasst.
Ja, genau. Und sprachlich ein bisschen vereinfacht.
Genau.
So. Mein Lieblingsbuch?
Ja, schwierig zu sagen. Also es
deine ist Top 3 Bücher?
Ich mache halt sehr die aus dem Taoismus raus. Es gibt das Zhuangzi. Zhuangzi ist quasi so Fabeln, kurze Fabeln, die diese taoistische Philosophie sehr greifbar machen. Ja, drei Lieblingsbücher. Ich bin auch ein Fan von Nassim Nicholas Taleb, der hat dieses Buch geschrieben, Antifragilität.
Ich habe Der schwarze Schwan von ihm gelesen.
Ja, genau, Antifragilität. Das fand ich sehr gut, ja. Genau, ist so ein bisschen die Weiterentwicklung. Ja, Antifragilität sind sozusagen Sachen, wovon du profitierst, wenn sie schief gehen.
Okay.
Ja, zum Beispiel die Schweiz jetzt in der Weltwirtschaftskrise, die ist nicht nur robust, sondern die profitiert davon, weil alle Gelder in die Schweiz fließen. Okay. Ja, es sind Sachen, also quasi das Gegenteil von fragil ist nicht robust, das ist quasi das Neutrum, also das Neutrale, sondern also, antifragil. Also du profitierst quasi von Druck, und so habe ich auch quasi so ein bisschen versucht, mein Leben aufzubauen, mein Business, meine Investments, weil ich... Mag man gut finden oder nicht, aber ich profitiere extrem davon, wenn die Steuern in Deutschland steigen oder es neue Gesetze gibt oder die Auswanderung schwieriger gemacht wird.
Steuern, das sicherste Investment, das steigt immer.
Das ist für mich positiv natürlich.
wie kann man so investieren? Gibt es so drei Investment-Tipps, die du Leuten mitgeben würdest? Zu einfachen Leuten?
Ja, es kommt halt sehr, sehr stark an. Also wie ich investiere, das kann ich niemandem, sag ich mal, vorschlagen, weil es einfach extrem spekulativ ist. Einfach auch so ein bisschen aus der Prämisse heraus, dass ich jetzt keinerlei Existenzängste habe, dass ich sage, wenn mein Business Schrott ist, dann mache ich mir schnell ein neues.
Ist auch genau mein
oder Mensch, ne? Wenn ich jetzt mit 30 zum Beispiel alles verliere, dann habe ich immer noch, sag ich mal, mit einem gewissen Monatseinkommen in 5 Jahren das, sag ich mal, aufgebaut, was der normale Deutsche halt bis zum Rentenalter angespart hat, ja. Und deshalb sage ich einfach, ich gehe voll spekulativ in diverse Dinge rein, ob es Kryptowährungen sind oder jetzt meine, ich mache vor allem unternehmerische Investments, ne? Es sind generell Projekte von Freunden, denen ich relativ viel Geld gebe, wo ich dann meine Shares kriege, die teilweise auch ein paar Jahre brauchen, bis sie Geld verdienen, wo ich aber auch überzeugt bin. Und da hat man generell den meisten Hebel. Und das klingt für viele sehr riskant, aber weil man selbst ein bisschen Kontrolle hat, die Leute sehr gut kennt, ist es eigentlich fast gar nicht riskant. Also für mich ist es deutlich riskanter, irgendwie so eine Aktie zu haben, wo ich das Unternehmen nicht kontrollieren kann.
So eine Coca-Cola-Aktie, die seit 100 Jahren regelmäßig Dividende und alles gut, würdest du als riskant sehen?
Kommt auf die Aktien an. Also Coca-Cola ist ein gutes Beispiel. Ich habe selbst, mein Vater hat mir, als ich geboren wurde, hat mir Coca-Cola, Walt Disney und McDonald's-Aktien gekauft.
Top.
Das ist das, was man eben auch als kleines Kind kennt, ne?
Ja.
Und die haben sich relativ gut entwickelt.
Ja, ja, wie was so Amazon, Google, habe ich relativ früh gekauft und noch lange gehalten. Das bringt schon was, ne?
Aber generell, ich bin kein großer Aktienfreund, im Moment habe ich gar keine Aktien, weil ich halt so ein bisschen, ich denke natürlich, ich bin klüger als der Markt und ich glaube, der Markt wird bald crashen. Da kann man natürlich nicht genau wissen. Generell ist Aktien schon eine sehr gute Anlageform, langfristig gesehen.
Ja.
Aber ich glaube, im Moment ist es ein relativ schlechter Zeitpunkt einzusteigen, deshalb mache ich persönlich nichts.
Statistisch gesehen sagen ja viele Leute, wie Komma oder so, es klappt selten zu denken, dass man klüger als der Markt ist.
Das klappt gar nicht. Alle Ökonomen und so weiter sind deutlich schlechter als der Markt. Ich habe schon diese Business-Idee, dass ich einfach einen Affen habe und der Affe wirft auf eine Dartscheibe und je nachdem, wo der Affe hinwirft, da werden dann die Aktien gekauft. Und das ist wahrscheinlich besser als die, da gibt es Studien zu, ist besser als die Empfehlungen von irgendwelchen Ökonomen. Ja.
Das ist immer diese Gegenmarkt-Timing oder so. Ja. Okay, aber ich glaube trotzdem für so normalen, einfachen Menschen, sag ich mal, so ein Indexfonds, der über 50 Jahre gehalten wird, regelmäßiger Sparplan, ETF oder so, wäre, glaube ich, das Sinnvollste.
Ja, aber und eben dann, nur, wenn die Leute ihn auch halten, wenn sie nicht panisch werden. Das ist halt eben immer so ein bisschen die Annahme, dass sie rational sind, wenn es crasht. Und das ist halt meistens nicht gegeben. Ja.
Okay. Das heißt, was würdest du Einsteigern sagen? Was sollen sie kaufen?
Ja, so das Generelle, was man Einsteigern empfehlen könnte. Wir haben auch gerade letzte Woche in Singapur einen Kurs dazu gemacht. Das ist das sogenannte Permanent Portfolio, dass du halt einfach 4 Asset-Klassen hast und die dann quasi immer quasi jährlich oder auch wenn du dich beschäftigt monatlich anpasst. Ja, du hast 25% Aktien, du hast 25% Anleihen, du hast 25% Cash.
Genau.
Cash heißt Staatsanleihen zum Beispiel auch. Und du hast 25% dann vielleicht ein bisschen spekulativere Güter.
Okay, also ähnlich habe ich das auch. Ne?
Und du solltest halt, wenn die Sachen gut gehen, du sollst halt antizyklisch handeln. Ja. Wenn die Sachen gut gehen, solltest du nicht halten, sondern verkaufen. Wenn die Sachen schlecht gehen, solltest du halt nicht verkaufen, sondern nachkaufen. Also genau das Gegenteil,
was die Leute immer nicht glauben.
Und wenn du das machst, dann wirst du über langen Zeitraum heraus sicherlich kein Geld verlieren. Und das ist schon mal gut, weil generell jeder Mensch einmal im Leben oder mehrmals im Leben wird mehr als 80% seines Vermögens verlieren. Einfach aus dem Wirtschaftskreislauf heraus, aus dem Konjunkturzyklus heraus, alle paar Jahre wird es Krisen geben, vor allem solange Staaten das Geldsystem kontrollieren. Ja.
Ich habe es auf dem Herflug gerade von Dirk Müller, dieses Machtbeben gehört. Kennst du das?
Kenne ich, ja.
Ist ja auch so jemand, der jetzt in letzter Zeit immer mal wieder den Crash vorhersagt.
Ja, Dirk Müller sagt jedes Jahr den Crash voraus und der kommt da nicht.
Irgendwann kommt er, aber dann ist er der Recht hat.
Irgendwann
kommt er. Ich halte ihn durchaus noch für einen mit dem Abstand klügsten.
Er analysiert richtig.
Ja. Und er sagt aber auch nicht die Zeit voraus. Er sagt wirklich, es passiert irgendwann, er erklärt rational die Gründe. Das fand ich sehr gut.
Ja, ich habe Dirk Müller mal persönlich getroffen vor 6 Jahren. Aber der Crash ist immer noch
kleiner, in echt. Weißt du, du hast so ein gewisses autoritäres Bild von einem Mann. Ne? Ich habe Invest auch mal getroffen. Jetzt war ich ganz so klein.
Ja, ich kenne die alle. Ich kenne die Crash-Propheten alle, meistens sogar persönlich. Und das ist. Ich gehe auch davon aus, dass der Crash kommt, aber ich würde jetzt mich nicht auf ein Datum festlegen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass in den nächsten 5 Jahren ein Crash passiert und der auch relativ viel Vermögen dann vernichten wird. Und gerade für die Deutschen und so weiter, die dann in ihrer Wohlstandsbubble gefangen sind, wird es dann halt schon kritisch. Ja.
Glaubst du, es kommt beim einfachen Mann, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, an? So eine Krise?
Ja, schon. Ja, also es wird dann, die Staaten müssen irgendwie überleben. Es ist letztlich auch eine Staatsschuldenkrise. Alle, die über ein gewisses Bankkontenguthaben haben oder Immobilien haben, die werden dann halt sozusagen enteignet durch Zwangshypotheken oder Umschuldung und so weiter. Aber sag ich mal, alles irgendwie über 50.000 wird nicht gefändet werden, sonst hätten wir nämlich echt eine Revolution in Deutschland.
Glaubst du, Deutschland eine Revolution macht?
Ja, es ist.
Müsste man ja auch mal rasen.
Es ist ja sehr, sehr spannend zu sehen. Deutschland hat halt die beste Bonität, was Staatsanleihen angeht. Das hat einen bestimmten Grund, weil Deutschland eben die besten Steuerzahler hat. Weil in Deutschland die Leute eben am zuverlässigsten Steuern zahlen. Und Steuern ist eben die Einnahmequelle des Staates, die, sag ich mal, nicht inflationär ist, so wie die Geldschöpfung. Und deshalb wird man in Deutschland wahrscheinlich am wenigsten eine Revolution erwarten dürfen.
Du hast das Gefühl, dass viele Leute jetzt aus Deutschland mittlerweile weggehen, genau aus diesen steuerlichen Gründen, ne?
Ja, es wird ja auch immer krasser, es werden neue Steuern eingeführt, das ist ja eben auch die Sache, ne? Viele Leute verdienen halt nichts, zahlen sie keine Steuern, sind halt, dieses Problem ist nicht bewusst, klar. Und das sind halt in Deutschland mittlerweile, es ist ganz wichtig, die Zahlen zu kennen, mittlerweile sind, gehen von 85 Millionen Deutschen aus, oder 85 Millionen, die in Deutschland leben. Es gibt nur noch 15 Millionen, das sind knapp, wie viel sind das? Das sind knapp 20%, die überhaupt ins System mehr einzahlen, als sie rauskriegen.
Okay.
Von denen nochmal 10% gehen in den nächsten paar Jahren in Rente. Dann hast du 10 Millionen, die Jungen unter 45, die alles schultern. Und denen wird es jedes Jahr, jeden Monat noch schwerer und schwerer gemacht. Und von denen gibt es mittlerweile Hunderttausende, die jedes Jahr ausfahren lassen. Was einfach ein riesiges demografisches Problem in Deutschland ist, ist vielen nicht bewusst. Also die Rente, wer jetzt ins Rentensystem einzahlt, unter 40 ist, der wird keinen einzigen Pfennig sehen.
Natürlich eine dunkle Zukunft, in die wir da blicken.
Und das ist natürlich auch so ein bisschen dann die Sache der Demokratie. Ne? Wenn 80 Leute vom Staat abhängig sind, mehr bekommen, was sie ausgeben, wie wirst du dann jemals Freiheit erreichen über politische Parteien, über das demokratische System? Das habe ich halt relativ früh erkannt. Ich hatte Praktika und auch noch im Deutschen Bundestag. Und habe mich dann eben in die andere Richtung orientiert. Erst Richtung so Think Tank-mäßig Ideen verbreiten, halte ich immer noch für wichtig. Weil das eben nur für Generationen langfristig. Kurzfristig, das Einzige, was du machen kannst, ist halt selber durch kluge Strategien, die Flaggentheorie, die ich genannt habe, durch Unternehmertum, Kreativität oder durch neue Technologien wie die Blockchain oder künstliche Intelligenz und sonst was, eben mehr Freiheit persönlich zu schaffen. Ja.
Das heißt, der normale Angestellte, der jetzt so eine Sendung hört und sich überlegt, was mache ich jetzt? Die Krise kommt.
Kann gut sein, dass es 5 oder auch 10 Jahre dauert, aber man sollte halt. Ja, der typische Angestellte in Deutschland hat halt extreme Klumpenrisiken. Ne? Der typische Angestellte, sag ich mal, jetzt extrem ausgedrückt, arbeitet bei der Deutschen Bank, kriegt ein Gehalt von der Deutschen Bank, hat ein Konto bei der Deutschen Bank, hat Aktien von der Deutschen Bank.
Ja.
Wenn dann die Krise kommt, gerade die Deutsche Bank ist komplett kaputt, die ist jetzt schon komplett weg, hat er gar nichts mehr. Ne, man sollte einfach diversifizieren. Wenn man angestellt ist, dann sollte man vielleicht ein Konto im Ausland öffnen. Sollte halt Unternehmen ruhig in Aktien investieren, auch in Indexfonds investieren, aber vielleicht nicht gerade von Deutschland, sondern von vielleicht.
Also Diversifikation auch, wirklich der Schlüssel.
Das ist schon immer der Schlüssel, überall.
Das ist eins meiner aktuellen Bücher, das jetzt rauskommt, genau um diese Diversifikation. Wie baue ich mein Portfolio auf, das wirklich krisensicher ist? Das wird so ein wichtiges Thema, glaube ich, jetzt in der nächsten Zeit. Ne?
Das ist ganz wichtig in allen Dingen des Lebens, ja. Dass du alles versuchst, immer irgendwie immer zwei Möglichkeiten zu haben. Ja.
Okay. Gut, zum Abschluss jetzt noch. Was machst du, wenn du alle Länder bereist hast?
Ja, dann bereise ich die nächste Liste. Ja, also ich werde jetzt im Januar 2021 fertig sein mit allen 193 anerkannten UN-Mitgliedstaaten.
Ja, ja, wenn du die anderen
200. Dann kommt die nächste Liste mit den 266 souveränen Staaten und dann gibt es noch so ein paar andere Traveler Clubs, die dann noch mehr Territorien haben. Das meiste ist 1283.
1283.
Regionen auf der Welt. Da bin ich jetzt schon bei irgendwie 600. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, in jedes kleine afrikanische Land nochmal zu reisen, in die Wüste, um dann irgendwie dieses Zeug zu haben. Also ich werde entschleunigen. Ich werde mir so ein paar Orten, die mir gut gefallen, werde ich länger leben. Es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass ich dann doch öfters an Orten bin, wo halt viele Leute sind. Also ich bin jetzt nicht der große Freund von Bali oder Chiang Mai, aber weil ich da halt viele Leute kenne, weil da viele Freunde von mir leben, will ich da trotzdem vielleicht ein bisschen Zeit verbringen. Aber mich zieht es eher nach Südamerika. Und ja, ich hab noch viele Sachen vor und ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst davor, muss ich sagen, wenn ich nicht mehr so viel reise, was ich dann mit meiner Produktivität tun soll, ja, also was, wie ich meine Zeit, also dann habe ich auf einmal sehr viel Zeit, ja. Business anzustoßen und ja, dann muss ich mir neue Projekte suchen, die ich umsetzen kann, ja.
Oder einfach also mal nichts tun.
Dann entsteht vielleicht das neue Startup, ja.
Einfach mal nichts tun?
Ja, das mache ich ja jetzt schon eigentlich, ne. Nichts tun, reisen, aber...
Na gut, du hast ja heute schon die Insel angeguckt, in der Pause gehst du ja, zwei Stunden auf den Berg.
Ja, aber das für mich heißt das nichts tun, ja. Also solche Aktivitäten, Urlaubsaktivitäten, das ist für mich nichts tun.
Ja, aber du hast trotzdem permanent Einflüsse. Du beschäftigst dich nicht mit dir selbst in diesem Moment, weil du siehst jetzt gerade die tolle Aussicht vom Berg.
Ja, oder? Doch, gerade, da beschäftige ich mich extrem mit mir selbst, ja? wenn ich solche Aktivitäten mache. Gerade wenn ich alleine reise, dann beschäftige ich mich extrem viel mit mir selbst und das ist mir auch sehr wichtig und das brauche ich auch. Ich bin sehr introvertiert eigentlich und so Konferenzen und so ziehen halt schon Energie. Hm. Und deshalb war mir das eigentlich jetzt ganz recht, mal zwei Stunden zu verschwinden, mit mir selbst zu sein. Und das ist durchaus dein Komplementär mit irgendwelchen Aktivitäten. Also ich persönlich, wir hatten ja gestern darüber gesprochen, so ein Schweigekloster, irgendwie 10 Tage schweigen, würde mir persönlich, glaube ich, wenig bringen. Das würde extrovertierten Leuten sehr viel bringen. Aber mir, sag ich mal, wenn ich alleine reise, schweige ich auch 10 Tage.
Das war so die längste Zeit, die du mal geschwiegen hast? Oder mit kaum menschlichen Kontakt hattest?
Das war dann bestimmt in meiner Jugend, dass meine Eltern irgendwie im Urlaub waren und ich zu Hause war und drei Wochen durchgezockt habe.
Ich würde mich ja auch als introvertiert sehen, aber trotzdem dieses Schweigekloster. Weil du gezwungen bist, mit dir selbst zu beschäftigen, weißt du? Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Weil selbst wenn ich jetzt alleine
bin. Ja, das
bin,
ist das Schöne, was, das Schöne, wir hatten eben über Drogen gesprochen. Manche Drogen machen halt diese Zeit, die du mit dir allein bist, ziehen halt extrem hin. Vor allem, wenn du dann nicht schlafen kannst. Und wenn du das dann mit dir selbst ausmachst und dann auch eine gewisse Halluzination hast und so, das kann dann schon eben dir sehr viel bringen. Also ich würde sagen, eine kleine Pille LSD würde genauso viel bringen wie 10 Tage Schweigekloster. Aber natürlich, wenn du keine Drogen magst, dann kann man sich durchaus in diesen Zustand auch selbst versetzen, indem man sich von möglichst vielen Außeneinflüssen abschottet. Ja.
Ich habe das mal von DMT gehört.
Oh, DMT.
Und da habe ich jemanden getroffen und der hat halt DMT geraucht gehabt.
Es gibt auch einen Griff, den ich anwenden kann, dann hast du die ganze Zeit einen DMT-Griff. Kenne ich aber leider nicht. Aber es gibt Leute, die müssen dich nur an bestimmten Stellen anfassen, weil das DMT ist in deinem Körper drin. Und dann wird es ausgeschüttet.
Das fände ich jetzt faszinierend.
Ja, gibt es tatsächlich.
Ich habe so eine Angst natürlich vor solchen Drogen, weil ich glaube, wenn bei Drogen entweder sie machen dich süchtig oder sie wirken nicht. Und also gar beide Richtungen verlierst du so ein bisschen. Ne? Außer halt bei so Sachen wie Psilocybin oder so, wo keine Abhängigkeit entstehen kann. Das macht es natürlich wieder spannend.
Ja, man muss halt einfach psychisch ein bisschen gefestigt sein, wenn man Drogen nimmt. Wenn ich jetzt jemanden nicht kenne, dann will ich ihm nichts geben. Aber wenn ich ihn ein bisschen kennengelernt habe, dann kann ich das sehen, ob er damit klarkommt oder nicht.
Bist du psychisch gefestigt, stabil? So alt bist du ja auch noch nicht.
Ja, ich bin 29. Ja, aber ich sage immer gerne, wenn mich so alte Leute fragen, auch über mein Business und so, es kommt nicht auf die Jahre im Leben an, sondern auf das Leben in den Jahren. Hm. Und das ist dann natürlich... Kann dann
teilweise, eine Phrase drin.
Das kann dann mit 29 schon ähnlich sein wie mit 80.
Gerade so der typischen Menschen Generation. Haben so viel erlebt wie du auf jeden Fall. Ja. Ich habe eine Zeit lang polyphasisch schlafen gemacht. Ich habe wirklich ein Jahr lang nur 2 Stunden am Tag geschlafen. Und du hast eine gewisse Zeitdilatation. Das heißt, du empfindest die Zeit viel, viel länger in Zwischenräumen. Und allein dadurch, ich meine, wir Menschen von unseren Lebensjahren im Schnitt ungefähr 24 Jahre schlafen. Und das war bei mir so ein Grund, weniger als schlafen zu wollen. Weil ich habe das Gefühl immer gehabt, das ist so eine verschwendete Zeit, weißt du? Da kann ich so viel lesen, irgendwas Produktiveres machen, was irgendwie mir besser tut, ne?
Ja, das meine ich halt einfach mit Offenheit und Neugier. Genau solche Experimente. Ich experimentiere ja auch extrem stark rum mit verschiedenen Essen, mit verschiedenen, Ritualen am Tag. Und beobachte dann einfach so ein bisschen, wozu das führt. Ja.
Aber hast du Routinen?
Ich habe keine wirkliche Routine. Routine ist das Reisen halt.
Und das ist bei mir, das ist, was mir so anstrengend vorstellt. Ich habe in Wittenberge jetzt jemanden kennengelernt, die lebt so in einem Camper, weißt du? Und die muss halt jeden Morgen erstmal nach dem Klo suchen. Oder weißt du, so Basics, weißt du?
Ja, aber so Basics, klar, sowas würde ich nicht machen, ja. Also es kann schon spannend sein. Ich reise heute auch komplett anders wie vor 5 Jahren. Mhm. Das war mal ganz nett, die ganze Zeit in Bussen zu sitzen, überfüllt mit tausenden von Leuten. Heutzutage starte ich mir halt lieber ein Taxi und das kostet dann vielleicht 5-mal so viel oder 10-mal so viel. Hm. Aber ich kann ihm halt sagen, ich möchte dahin und ich möchte dahin und ich habe halt meine Ruhe, ich kann sogar arbeiten währenddessen und so weiter. Ja. Okay. Und hin und wieder habe ich vielleicht mal Bock wieder auf so einen Trip, aber generell viele Sachen reichen halt aus, wenn du es ein paar Mal im Leben gemacht hast.
Okay.
Ich will jetzt nicht sagen, ich bin luxussüchtig oder so, aber ich glaube, das ist noch ein ganz entscheidender Punkt, weil man muss halt einfach auch möglichst oft im Jahr einfach verschiedene Sachen ausloten. Ne? Irgendwie, ich habe jetzt 7 Tage im Sudan in der Wüste geschlafen, auf einer Matratze, ohne Zelt, unter dem Sternenhimmel und am nächsten Tag war ich wieder im 5-Sterne-Hotel.
Hm.
Oder ich fliege mit was ist, Emirates First Class und schlafe da im Hostel. Ja, dass du halt einfach diese Gegensätze hast.
Gegensatz, ja.
Diese Gegensätze hast.
Aber genau das bewahrt dir genau die Dankbarkeit.
So genau das bewahrt dir die Dankbarkeit und genau das macht das eigentlich aus. Ne, also wir hatten ja über Glück gesprochen. Ich meine, darum geht es nicht nur um glücklich sein. Es geht einfach darum, diese ganze Spielbreite von Emotionen im Leben in aller, sag ich mal, sowohl die negativen als auch die positiven, in aller Bandbreite zu erfassen. Ja.
Gestern war auch so ein Vortrag. Da hat auch jemand gesagt, es geht immer darum, permanent glücklich zu sein, sei es egal durch was. Ich glaube, das ist gar nicht das Ziel. Und ich glaube, durch diese permanente Selbstoptimierung, immer glücklich sein, dieses Streben danach, macht dich allein schon unglücklich.
Das macht die meisten Leute unglücklich, das sehe ich genauso.
Hast du noch sowas wie eine Bucketlist? Dinge, die du, also außerdem die jetzt diesen Rändern übersehen willst?
Ja, ich habe schon natürlich eine Bucketlist auch. Ich habe heute mir, gerade als ich oben am Wandern war, viel Gedanken darüber gemacht, wenn ich jetzt mit allen Ländern fertig bin, was sind noch die Bucketlist-Destinationen oder Aktivitäten, die ich machen möchte. Und da gibt es natürlich auch noch einige, gerade hier in Asien. Ja, also klar, ich habe jetzt irgendwie Thailand und Indonesien habe ich jetzt abgekreuzt, aber das heißt jetzt
nicht, ja, von den Ländern mal abgesehen so tätig.
Ja, nee,
morgen fahren wir Jetski oder...
Ja, genau, das sind dann eben solche Sachen.
Karschießen waren wir schon mal.
Die finden ja letztlich auch in den Ländern statt, ja. Also
Panzerfahren steht noch auf unserer Liste.
Panzerfahren habe ich schon gemacht in Weißrussland.
Ja, aber gibt es so Aktivitäten?
Ja, gibt es schon einige Aktivitäten. Auch, was weiß ich. Ich möchte dann auch mal irgendwie zum Freak der Titanic tauchen oder den Mount Everest besteigen. Muss ein bisschen fitter werden, aber geht ja alles.
Ja,
also ich glaube, man muss halt einfach gewisse Entscheidungen treffen und das kann ich dann in es hat halt auch immer, muss halt immer ein Kompromiss eingehen, hat auch gewisse Nachteile in gewissen Lebensaspekten. Das kannst du dir relativ schnell, indem du dann eine andere Entscheidung triffst, einen späteren Zeitpunkt im Leben, kannst du dich halt auch wieder, was weiß ich, mit 2-3 Jahren Vorbereitung kannst du auch den Mount Everest besteigen. Ja.
Und was willst du machen?
Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das ist mir zu touristisch mittlerweile.
Natürlich.
Und ich entdecke ja lieber Orte, wo noch keiner war, was zunehmend schwierig wird auf der Welt.
Ja, Tiefsee. Da müsstest du wirklich Tiefseetaucher werden. Das ist, glaube ich, so ein völlig... Wenn man nicht gewesen, der Marianengraben oder so 11.000
Meter
so
tief. Ja, es reizt mich sehr. U-Boot reizt mich sehr. Ich habe auch vor, so... Also du hast ja auch gefragt, was ich mache, wenn ich nicht mehr reise.
Ich habe mal gesehen,
wahrscheinlich weiterreisen. Ja, das ist das große Ziel. Da muss der Start ab, da muss ich Milliardär werden.
Ist das teuer, so ein Buch?
Ja, es gibt auch günstigere. Aber wenn du jetzt hier so eine...
Die sind nicht
das ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Ne, wenn du hast ja gefragt, 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Ja, okay, Jules Verne, ne, Fantasy-Autor, auch super geile Bücher aus dem 19. Jahrhundert. Und Captain Nemo, ne, der quasi geflohen ist, so ein bisschen alle Staaten auf der Welt bekämpft, mit seinem U-Boot, alle Schiffe rammt. Das war auch immer so ein bisschen so ein Vorbild für mich. Und das wäre cool, so ein U-Boot zu haben. Aber mir reicht erstmal so eine Yacht. Also ich habe vor, irgendwie, wenn ich eine halbwegs vernünftige Mutter finde, da mit der Family auf dem Segelboot zu leben, so die ganze kleine Insel abzuklappern, die Kinder dort zu erziehen und von dort dann an vielen weiteren Sachen zu arbeiten.
Aber auf dem Boot auf jeden Fall.
Das ja, nicht dauerhaft, ja. Aber schon mehrere Monate im Jahr.
War auch immer einer so meiner großen Ziele, dieses Boot.
Weil ich muss einfach in Bewegung sein und am besten natürlich im eigenen Auto. Oder
ja, Auto bist halt gewisserweise begrenzt. Du brauchst eigentlich ein Boot mit Auto.
Amphibienpanzer.
Ein Amphibienpanzer, mit dem auch über das Meer schwimmen können. Ich habe dann aber mal so ein Buch gelesen von so einem Typen, der wirklich die Welt... Ich wollte immer eine Weltumsegelung machen, da habe ich das Buch gelesen. Und der hat wirklich diese Weltumsegelung gemacht und hat dann beschrieben, hier im Pazifik 2 Wochen, du siehst keinen Menschen, du siehst kein Licht irgendwo mehr und hängst nur kotzend darum. Wenn du halt einhändig segelst, dann ist es wirklich so...
Dann musst du Scopolamin nehmen.
Und das hilft?
Ja, das ist geil. Ich war ja schon in der Antarktis, das ist die stürmischste Menge der Welt, 3 Tage, 10 Meter Wellen. Gibt es in jeder deutschen Apotheke Scopolamin, das ist die Zombie-Droge in Kolumbien.
10 Meter Wellen?
Ja. Da wirst du zum Zombie, wenn du das nimmst. Also wenn du zu viel davon nimmst.
Okay. Arktis war auch so eins meiner Ziele. Ich hatte mir dann die Hurtigreisen mal angeguckt. Aber dann stehst du da mit einer Gruppe klatschender Rennen irgendwie vor so einem
Ja, ich kann das schon sehr empfehlen. Also Antarktis ist mit das großartigste Ziel. Und ich glaube, jeder Mensch sollte das einmal im Leben gesehen haben, die Antarktis. Weil es ist schon beeindruckend.
Wie bist du da hingekommen?
Du fährst mit dem Boot, also kannst auch aus Neuseeland und Südafrika, aber generell aus Ushuaia, Südstadt der Welt in Argentinien.
Aber privat dann organisiert, oder?
Nee, schon mit so, gibt etliche Kreuzfahrtschiffe hinterher.
Yeah, genau, so ein Kreuzfahrtschiff.
Aber es sind halt kleine, so Expeditionskreuzfahrtschiffe, maximal 200, 300 Leute, wo du dann halt auch jeden Tag mit dem Schlauchboot Wale hetzt, sozusagen. Und auf an Land gehst und so. Ja, also das habe ich schon wieder gebucht. Ich habe das letztes Jahr gemacht, vorletztes Jahr gemacht und werde es jetzt nächstes Jahr wieder machen.
Wann?
Nächstes Jahr im März aus Argentinien. Du wirst ja eh in Panama sein im Februar.
Ja.
Dann kannst du auch im März mit mir von Ushuaia nach Südafrika segeln.
Arktis, ja, die sind alles hier so hitzeverrückt. Weißt du, das Klima hier ist ja gar nicht mein Wetter.
Ja, ich mag das schon. Also ich mag das gar. Ich mag die nördlichen und südlichen Regionen extrem gerne. Aber auch meistens nur im Sommer. Und so ein paar Wochen, so ein Monat im Wind, zwei Monate. Eigentlich mein Ziel ganz am Anfang war, ich möchte mir einfach so eine Hütte in Lappland oder Norwegen mieten. Hm. Komplett draußen, überall Schnee. Aber irgendwie schon versorgt mit so den Annehmlichkeiten. Und dort mich einfach mal zwei Monate einsperren, die Polarlichter beobachten und irgendwie meine Biografie schreiben.
Deine Biografie schreiben. Ich habe ja von Domian, das ist so eins meiner Vorbilder aus der Jugend, weil ich immer seine Sendung geguckt habe, der hat genau darüber geschrieben. Der hat einmal das Buch Dämonen, da geht es genau darum, ein älterer Typ, glücklich und zufrieden mit dem Leben. Ja gut, er hat sich vorgenommen, dann klappt irgendwo da nach Schweden, so eine Hütte, einsame Hütte, Flasche Wodka zu trinken und sich in Schnee zu legen. Der will da sterben, aber nur weil er zufrieden und satt ist. Aber ich habe gehört, dass er das auch so macht, wirklich in Lappland einen Monat komplett alleine wandern und das mindestens einmal im Jahr macht, einfach um wieder zur Ruhe zu kommen. Und das ist halt so Richtung Zen-Buddhismus, was er so macht.
Ja, das würde ich wahrscheinlich schon machen, um mich auch so ein bisschen vom Reisen zu entwöhnen. Das ist dann natürlich auch Reisen, aber dann irgendwie mal den Jakobsweg zu pilgern, durch Japan zu wandern.
Ja, das ist eine Reise.
Einmal von Deutschland,
das ist eine ganz andere Reise.
Einmal von Dänemark nach Österreich, durch Deutschland. Ich glaube, das
zu wandern, pilgern?
Hat mir schon immer viel Spaß gemacht, zu wandern und meinen eigenen Gedanken.
Hast du den Jakobsweg schon mal gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht.
Ich stand bei mir auch auf der Liste, aber genau in dem Moment kam dann die Masterarbeit dazwischen. Da habe ich dann gedacht, na gut, jetzt machst du den Scheiß schnell fertig. Aber das ist, glaube ich, ein cooles Ziel.
Ja, oder auch mal irgendwie, was weiß ich, drei Monate in Kloster in China, um dann irgendwie Tai Chi zu lernen. Oder es gibt schon viele coole Sachen, die du...
Nicht ganz so klischeehaft wie Yoga. Jetzt war ich mich auch für Tai Chi entschieden.
Ja, Yoga, weißt du, vielleicht Akku.
Nee, das bringt schon was. Machst du Sport, Bewegung, irgendwie sowas?
Ja, in den letzten Jahren nicht so sehr. Ich habe früher sehr viel Tennis gespielt und... jetzt beschränkt sich das meistens auf eben Wandern, viel Wandern, viel spazieren gehen. Aber auch nicht so stark wie früher, man merkt das mittlerweile. Ja, früher hast du dann halt auch irgendwie alles unter einer Stunde, bist dann halt hingelaufen zum Hostel, hast nicht das Taxi genommen. Jetzt nimmst du das Taxi und bewegst dich halt dadurch automatisch weniger. Ja.
Ich bin jetzt auf dem Herflug von Kopenhagen vom Bahnhof bis zum Flughafen, 8 Kilometer gewandert durch die Stadt. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt wieder in Asien in der Hitze irgendwie zerfließe, genieße ich nochmal diese kalte Luft, dieses Regenwetter. Es war Scheißwetter,
ja,
aber
ja.
Das hat mich macht sowas auch glücklich. Noch lieber, wenn ich ohne Menschen bin, weißt du, wenn ich irgendwo am Strand lang bin.
Ja, so Sport. Ich spiele natürlich Schach, das ist Denksport.
Du hast ja gerade gewonnen.
Hast du ja eben gerade gesehen. Sonst im Winter so 2 Wochen mal Skifahren. Ich war jetzt auch gerade Skifahren vor Silvester. Schon cool. Sonst die meisten Sporte, die mir Spaß machen, brauche ich halt einen Gegner. So Tennis, Tischtennis und so. Und halt nicht immer einfach zu
finden. Tischtennis klären wir morgen. Oder heute Abend.
Ja, so, gerne. Ne?
Sehr gut. Wollen wir aufhören?
Wie du willst.
Willst du noch ein bisschen Werbung machen?
Willst du noch ein Schlusswort sagen?
Nee, die kannst du noch ein bisschen was bewerben hier.
Werbung.
Ein geiles Produkt.
Ja, ich sage nochmal alles an. Also ich habe diesen Reiseblog christoph.today, wo ich auch sehr viel schreibe über meine Reisen.
Ja, ich verlinke das auch alles nochmal.
Das ist, sag ich mal, es gibt noch keine Produkte, aber langfristig wird irgendwas daraus gemacht werden. Hm. Natürlich der Hotblog ist startlos.ch. Oder für eure englischen Freunde text-free.today.
Okay.
Und gut, Spanisch, Französisch gibt es auch. Aber da gibt es halt alles Mögliche, mehrere Videokurse. Hm. Auch viele der Themen, die wir jetzt angesprochen haben, habe ich gerade letztes Wochenende in Singapur aufgenommen mit dem Rahim, der auch hier ist. Der ist ein Simpsons Brain. Und ja, Bücher. Man kann natürlich eine Beratung mit mir buchen, wo ich dann 1:1 quasi jeden Fall durchgehe und so ein bisschen die besten Ratschläge gebe.
Also du hilfst den Leuten wirklich, wenn sie Steuern sparen wollen, wenn sie sagen...
Ja, es geht ja längst nicht nur um Steuern. Steuern ist für viele das Wichtigste, aber es geht auch um viele, viele andere Themen.
Was sind das für Menschen, die zu dir kommen?
Ja, ich sag mal, ich habe mich ganz bewusst, habe ich so ein bisschen die Strategien der großen Family Offices und Großkonzerne für den kleinen Mann quasi umgewandelt. Also so Durchschnitt ist sind selbstständige Unternehmer, Investoren, so zwischen 100.000 und, oder sagen wir 50.000 und 5 Millionen im Jahr.
Okay.
An Umsatz heute.
Ja, ja, ja.
Teilweise auch mehr, teilweise auch weniger.
Das ist, glaube ich, das Geile an deinem Geschäftsmodell, du lernst spannende Leute kennen. Das habe ich bei meinen Büchern jetzt auch gemerkt, auch wenn du diese Investierenbücher an Finanzthemen und so hast, du lernst so viele spannende Leute kennen.
Ja, das ist der große Vorteil von dem Blog. Ich bin halt introvertiert, ich gehe relativ selten auf Leute zu, aber die Leute kommen halt zu mir. Ja, das hat einfach den Vorteil, dann, gerade wenn du dann auch so provokativ unterwegs bist wie ich, dann bleiben halt auch die Menschen, die du eh nicht kennenlernen willst, die bleiben fern. Und die Leute, die dich approachen, finde ich dann halt doppelt so cool.
Okay. Ja, was, wo man weiter hingucken kann. Ich habe mein Glas schon wieder leer, du hängst schon zwei Gläser
hinterher. Ja, hast du noch was?
Ja, natürlich.
Ja, ich rede gerade so viel.
Wir haben die Flasche auch schon fast leer.
Ich habe so viel geredet gerade wie im ganzen Jahr nicht.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man das alles versteht, jetzt wegen dem Rauschen und den Wellen und dem Meer. Ich mache mal jetzt auch nochmal voll und dann geben wir den Rest den anderen Leuten. Ne? Das ist schon nicht mehr viel, ne? Es hören auch nicht viele Leute zu. 10 Leute.
Ja, wie viele hast du?
Ein paar Frauen so zum Einschlafen.
Das ist gut, ich brauche noch eine Freundin.
Du brauchst eine Freundin? Die ganze Welt, Frauen der Welt kennengelernt.
Muss viel reisen. Ja, das Problem ist, das sehe ich bei vielen meiner Kunden, ist immer die Frau ist das Problem. Die Männer würden sich sofort abmelden und Steuern sparen, aber die Frauen hängen halt immer sehr stark an Deutschland und an der Umgebung, nicht unbedingt an der Familie, an der gewohnten Umgebung.
Und das ist halt schon schwierig. Sind konservativer und risikoscheuer?
Ja, ja, definitiv. Merke ich allein, wenn ich meinen Vater und meine Mutter vergleiche.
Okay, also hast du auch eher männliche Kunden. Ich habe fast nur weibliche Kunden.
Ich habe schon nicht, also ich habe mehr weibliche Kunden, als man denken könnte, aber schon Schwimmung auf Männer.
Ich arbeite aber auch lieber mit Frauen zum Beispiel, weil ich das Gefühl habe, es ergänzt sich besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel den erkläre, wie du ein Business aufbaust, du hast einerseits, jetzt mal so ganz klischeehaft gesprochen, diese rationale Sicht, auf einer Seite dieses bisschen emotionalere, und ich glaube, die Kombination ist so das Beste von beiden. Ne?
Ja, ich glaube, Frauen treffen bessere Entscheidungen.
Weil die auf das Bauchgefühl hören. Und die meisten Männer trauen sich das nicht aufs Bauchgefühl zu hören. Das ist, glaube ich, in einer unsicheren Welt. Oh, guck mal, wie romantisch jetzt der Sonnenuntergang ist.
Ja.
Das kriegt man im Podcast aber nicht so mit.
Nee. Ja, das nächste Mal einen Videopodcast machen.
Da kommt schon der erste Wachmann. Ja, wir hätten eigentlich auch noch ein Foto machen müssen. Das kriegt gar keiner was mit. Aber da hinten sitzen noch genug Leute rum. Gut. Ja, das beenden wir unseren Wahnsinns-Podcast. Gucken.
Ja, ich hatte noch nie einen 100-Minuten-Podcast. Also
100 Minuten,
zwei Minuten
haben wir schon.
Müssen wir noch machen, dann zwei haben wir 100 Minuten. Minuten. Haben wir noch ein Thema für 2 Minuten?
Ja, diesen Wahnsinns Sonnenuntergang. Ein Katamaranboot. U-Boot wäre, glaube ich, nicht so meins. Ich hätte da so ein bisschen Platzangst.
Ja, ich nicht unbedingt, aber man stößt halt mit dem Kopf überall an. Ich habe hier schon viel Hornhaut gebildet. Nee, das ist so generell der Standardkommentar, wenn Leute mich zum ersten Mal treffen. Oh, so groß habe ich mich gar nicht vorgestellt.
Ja, auf einigen Bildern sieht man das. Obwohl, du warst jetzt ja auch bei so einem Volk, wo alle Leute größer waren als du, ne?
Ja, ja, die Mundarien sind da. Die trinken nur Milch. Die haben tausende von Kettel, von Rindern mit riesen Hörnern. Schlachten die aber nicht, die trinken nur deren Milch und machen Joghurt draus. Und angeblich ist Milch, ich habe früher auch sehr viele Fruchtzwerge gegessen. Kennst du Fruchtzwerge?
Ja, klar. Und, ja, ich auch.
Ja, und dadurch sind wir so groß geworden. Das ist auch der Grund, weil hier sind ja in Asien viel laktoseintolerant, deshalb sind sie so klein. Und hier wächst halt auch alles auf dem Baum. Da kann man sich eine Mango pflücken und halt Manjana machen.
Was war das für ein Gefühl, mal unter größeren Menschen zu sein? Das ist ja was ich zum Beispiel überhaupt nicht kenne, ne?
Ja, da waren halt auch die Frauen größer.
Okay.
Und das war schon speziell.
Wollen wir am Ende jetzt noch eine Frau für dich suchen in 2 Minuten? Mach mal so einen Pitch für eine Frau. Christoph.
Ja, ich habe im Moment keine Lust auf Frauen, das ist mir zu stressig. Aber so in 2 Jahren...
Du reist die ganze Zeit im Planeten, ständig buchen, ständig organisieren. Aber eine Frau
Ich brauche ja auch noch meine Zeit für mich selber, ja.
Meinst du, da gibt es keine?
Da gibt es schon.
Ich habe Der Alchemist finden? Neulich gelesen und da ging es ja um eine Wüstenfrau, die auf ihre Männer wartet. Die irgendwo jetzt hier in irgendeiner Wüste auf dich sitzt und voller Sehnsucht darauf wartet, dass der große weiße Mann wiederkommt.
Ja, die gibt's schon. Ich habe auch viel versucht die letzten Jahre, aber es hat meistens nicht länger als eine Woche gehalten. Woran ich meistens schuld war, nicht die Frau. Aber es ist, sag ich mal, deshalb, solange ich so viel reise, möchte ich auch eher...
Ne?
Ja, es ist nicht unbedingt schwierig, aber es kommt halt auch von mir an. Und ich bin dann noch lieber ein bisschen abgeschirmt und alleine. Und dann hab dann halt alle paar Wochen mal was. Für einen gewissen Zeitraum, langfristig sicherlich auch nicht.
Das ist schwierig dann jetzt bei den Frauen. Also suchen wir jetzt eine für einen gewissen Zeitraum über alle paar Wochen mal.
Ja, sie kann gerne mal eine Woche mitreisen, gar kein Problem.
Ja. Glaubst du daran, irgendwas der Nachwelt hinterlassen zu wollen? Oder hast du da so den Anspruch, dass du...
Ich habe schon den Anspruch der Nachwelt, einiges hinterlassen zu wollen.
Ja, was für?
Weil, warum lebt man?
Der hedonistische, nihilistische Ansatz meinerseits wäre dann einfach, um den Moment zu genießen, ein bisschen Spaß zu haben.
Ja, das auch. Man kann ja bald kommen.
Aber die Nachwelt...
Komm, das müssen wir austrinken. Das können wir nicht in anderen
die Flasche gleich leer. Ich habe zum Beispiel nicht den Anspruch, der Nachwelt was zu hinterlassen. Da mache ich mir relativ wenig Gedanken drüber.
Ja, schon. Also ich habe vor, noch sehr viele Bücher zu schreiben und andere Sachen zu machen.
Bücher schreiben?
Die man noch in... Ja, also... Ich stelle mir vor, in hunderten, Millionen von Jahren findet irgendein Alien auf der ausgelöschten Erde ein Buch von mir.
Und findet Tipps zum Steuersparen.
Findet Tipps zum Steuersparen, richtig.
Und denkt sich, wie bescheuert waren die Menschen damals mit so einem Steuersystem in Deutschland. Ja, da müsstest du andere Werke, glaube ich, schreiben. Und das ist, glaube ich, schwierig.
Ja, kommt noch.
Ja, so welche Richtung?
Bin ich gerade aber hier mit dem Rahim, der mit dem zusammen schreibe ich jetzt ein Buch über die Nomadenphilosophie.
Wir schauen jetzt nicht so diese digitalen Nomaden. Die
ja, auch. Also einerseits historisch, also wir schauen uns viele so Nomadenvölker an in den Wüsten der Welt und schauen nach, was sie so weitergegeben haben an mündlich überlieferten Wissen. Hm. Und gleichzeitig schauen wir uns auch so die normale Szene an.
Wie sich das jetzt bis zu den Leuten hier entwickelt
hat. Ja, genau.
Die irgendwo in Chiang Mai sitzen.
Das ist ein Buchprojekt, das haben wir eigentlich schon gestartet. Wir haben auch schon ein paar Leute, die uns Bilder liefern von den Nomadenstämmen in der Wüste und so.
Okay.
Das ist schon so der Bereich, wo ich rein will, so. Sag ich mal so.
Bei mir wäre es die Philosophie.
Populärwissenschaft, die Literatur. Die ist nicht sonderlich akademisch, aber...
Finde ich gut.
Wo man halt was lernt.
Ja, und da wo es vor allen Dingen Leute lesen können. Ich zum Beispiel bei meinen Büchern achte extrem darauf, dass ich eine einfache Sprache verwende, die jeder versteht. Einfach, dass du nicht durch Fremdwörter oder irgendwas unnötig Leute aussprichst. Wenn du willst, dass sich eine Idee verbreitet, ist eine einfache Sprache, glaube ich, eines der wichtigsten Elemente. Wir hatten auch so Leute, ich kenne, die haben Bücher geschrieben. Jedes zweite Wort ist ein Fremdwort, jedes dritte ist Zitat, Referenz und so weiter. Und es ist so kompliziert, das zu lesen. Das ist so eine reine Selbstbeweihräucherei und das ist halt scheiße. Wenn es darum geht, eine Idee zu verbreiten, so einfach, so klare Sprache wie möglich und niemanden ausschließen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Das ist wichtig, das sehe ich auch an meinem Blog, dass ich...
Schreibst auch relativ einfach. Also selbst
sehr einfach, ja. Auch ganz bewusst mit Rechtschreibfehlern, mit Grammatikfehlern.
Finde ich absolut okay, interessiert ja keine Sau.
Ja, meine Leute interessiert das, aber es sind genau die Leute, die du nicht haben willst, weil das sind die Leute, die pedantisch sind, die eigentlich nur Stress machen, ja. Okay. Das ist ganz bewusst so.
Clevere Selektionsstrategie. Ja. Du musst dieses Perfektionismus überwinden. Also ich bin einerseits schlecht in Rechtschreibung. Für bestimmte Bücher, da suche ich mir an jemanden, der korrigiert das. Aber jetzt auf meiner Webseite zum Beispiel sage ich den Scheiß drauf.
Ich auch. Also ich habe eigentlich eine relativ gute Rechtschreibung. Das war das Einzige, wo ich immer gut in der Schule war, Rechtschreibung, Diktate und so.
Als Fastbeamter. Ein gewisser Sinn für Ordnung ist, glaube ich, bei dir da eh schon drin. Das ist bei mir völlig
ja,
fehlt. Ich hatte nie einen richtigen Job. Ich hatte nie diese Richtung, dass ich sage jetzt, okay, ich lasse mich jetzt angestellt und lasse mir jetzt irgendwas vorschlagen.
Ich war nie angestellt, ne? Ich habe dieses eine Jahr freiwilliges soziales Jahr und ich habe 3 Praktika gemacht, insgesamt 8 Monate, aber es waren halt Praktika.
Also
mit coolen Chefs. Das war eigentlich halt alles ziemlich lässig. Ja.
Ich habe seit 10 Jahren nichts mehr, was mein Leben irgendwie strukturiert. Kein Termin, kein Kalender, kein Chef, kein... Ist manchmal schwierig.
Ja, du hast ja auch...
Auch schwierig für andere Menschen, sag
ich. Hast auch noch kein Rückflugticket aus Ankara.
Kein Rückflugticket, nichts, ne. Kein Plan.
Ja, also mich würde das durchaus reizen. Jetzt in 2 Jahren oder sowas, wenn ich dann meine systematische Liste durch habe, dann auch komplett spontan von heute auf morgen zu gehen. Ich glaube, das hat schon Vorteile.
So.
So, jetzt bringen wir eine Runde raus, oder? Du wirst es nicht den anderen geben.
Ich merke das jetzt schon richtig deutlich.
Ja, ich noch nicht.
Wir haben in der Sonne angefangen und ich hatte vorher noch so einen Sambuca. Ich denke, das ist jetzt schon seit 4 Tagen. Mehr mache ich ja hier
auch. Ja, aber das ist halt einfach die Sache. Naja, so Alkohol ist einfach rituelle Selbstschädigung. Und sehr, sehr wichtig.
Rauchen auch?
Ja, rauchen nicht so sehr, aber... Wir trinken Diplomatico Und wir sind bei 1 Stunde 50 von unserem Podcast. So einen langen Podcast hatte ich noch nie.
Ah, okay, alles klar. Weil das letzte Grund kommt, ist, habt ihr es mitbekommen?
Echt? Nee.
Nein, das wollte ich nur sagen.
Ja, wir wollten auch gerade unser Schlusswort sprechen, haben die Flasche auch leer.
Okay, aber dann gibt es gleich das letzte Boot.
Danke.
Da müssen dann alle dabei sein.
Und coole Tattoos.
Ja, die Sonne ist noch gar nicht untergegangen.
Ja, aber so gut, dann machen wir ein Schlusswort.
So, dann machen wir jetzt ein Wahnsinns-Schlusswort.
Haben wir das schon gemacht.